So, ich freue mich auf ein fulminantes Gespräch mit Yuzu.
Guten Tag.
Hallo,
na?
Grüß dich.
What's up?
Na, ich habe gerade fulminant gesagt, ist irgendwie so ein kleines Wort, was dir in der letzten Zeit und in den letzten Jahren gegebenenfalls des Öfteren entgegengeflogen ist, aufgrund deiner Tätigkeit bei Diltily, oder? Eine etwas besondere Beziehung zu dem Wort.
Ja, dass dieses Wort so steil gegangen ist und es alle immer benutzen, das ist so eine Wechselwirkung. Also anscheinend habe ich das einfach immer so Freestyle-mäßig gesagt. Also ich habe mir nicht überlegt gehabt, oh, ich brauche eine Catchphrase, hier ist mal fulminant, sondern ich tendiere eher dazu, ich mag so alte Worte, ja. Also ich sag sowas wie das unter aller Kanone oder so. Ich mag so 50, 60-jährige Männer mit Schnurrbart, wie die reden. Ich feier das. Und deshalb habe ich da so ein bisschen übernommen. Und irgendwann ist das den Leuten aufgefallen, aber es war gar keine Absicht von mir. Und die haben dann einfach, irgendwann haben die Rapper auch angefangen zu sagen, hey, kannst du bitte sagen, das Battle war fulminant? Und ich so, hä, wieso gerade das? Und dann sagte er, ja, weil du das immer sagst. Und ich so, echt? Ja, okay, krass, selbstständig. Und mittlerweile ist es halt so.
Ist mittlerweile auch bei deiner Nachfolgerin bei Diltily, bei der Anna, irgendwie, es ist kein Thema mehr, aber irgendwie erwartet man das Wort, wenn die Interviews kommen nach den Battles, irgendwie immer noch, habe ich so
ist
das
es
Gefühl.
So?
Oder es erwarten viele. Als du nochmal kurz eingesprungen bist bei dem letzten Punk-Event, war das, glaube ich, von Diltily, war es irgendwie auch, also jeder, der dich gesehen hat, glaube ich, hat nochmal gebeten zu sagen, sag's doch nochmal, mach nochmal das Qualitätsattribut
MC Hammer muss immer Can't Touch This sagen, wenn er irgendwo ist, und richtig. Ich muss halt das sagen.
Ja. Das ist wirklich sehr interessant, dass sich das so verselbstständigt hat. Das ganze Interview-Game bei Diltily hast du 4 Jahre gemacht, 5 Jahre gemacht? Wie kann man das ungefähr, so in dem Zeitraum war es, glaube ich, von 2013, 14?
Diltily gibt es seit 2014. Ja, genau. Ja, doch, seit 14 bis 18, ich glaube, das war so die große Zeit. Und dann ab 18 war ich so langsam raus. Und dann gab es so ein bisschen das Problem der Nachfolge, bis ich tatsächlich mal mich länger mit Anna unterhalten habe und die da Bock drauf hatte. Ich kenne die auch schon länger, weil ich ja früher in München gelebt habe. Und München, Österreich, die Connection ist einfach immer schon stärker. Anna ist auch eigentlich Münchnerin. Und und ich habe dann halt gesehen, dass sie halt als erste von allen Leuten, die es versucht haben, sag ich mal, das drauf hatten. Und ich finde das auch gut. Ich finde die auch besser als mich selber, weil das ist einfach was anderes. Also die bringt einen ganz anderen Vibe. Und das ist nicht irgendwie so. Ich war ja früher auch Battle-Rapper, also eher Freestyle-Battle-Rapper. Aber es blieb so sehr in diesem Kosmos drin. Und Anna bringt noch was anderes mit rein. Die ist eher so jemand, der von außen drauf guckt. Das ist interessant.
Ist ja vielleicht ein bisschen so wie bei Sky oder anderen Angeboten, die Live-Spiele zeigen, ob es dann von dem einen Experten analysiert wird oder eher vom anderen. Es gibt irgendwie beide Sichtweisen da drauf und beide haben ihre Berechtigung.
Nur die von Simon Rolfes nicht. Spaß.
Nur,
nee, ich habe mir irgendwie gerade nicht erinnert, dass irgendwie geliebt. Simon Rolfes jetzt so Sky-Experte ist oder so, ne?
Ja, ich habe auch heute die Werbung von Per Mertesacker für einen Online-Trading-Dienst gesehen und er hat tatsächlich nochmal die Eistonne rausgeholt für diesen Werbespot. Also er hat gesagt, man kann sogar in der Eistonne traden. Ob mich das jetzt in irgendeiner Art und Weise zum Börsenspekulanten macht, das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall interessant. Also so Fußballer auf Abwägen, also nicht, dass Simon Rolfes jetzt auf Abwägen wäre, aber Fußballer nach ihrer Karriere ist irgendwie auch Thema für sich, oder?
Ja, die Besten sind natürlich erstmal Mario Basler natürlich.
Natürlich.
Es ist, Lothar Matthäus, da lese ich nur immer wieder, dass irgendjemand ihn hasst, weil er sich ja wahrscheinlich immer wieder in irgendeine Scheiße gesetzt hat. Wo ich ja sagen muss, Lothar Matthäus gibt es doch, damit er sich in die Scheiße setzt. Also das war doch schon eigentlich schon während seiner aktiven Karriere. Also ich möchte nicht sagen, dass er nicht vielleicht der beste Fußballer der 80er war, aber es ist trotzdem natürlich so, dass Lothar Matthäus hat man immer dafür geliebt, dass er gesagt hat, Skandal! Der muss ja so ein, also weißt du, der war ja so ein bisschen wie Donald Trump, bevor er Präsident geworden ist. Also so, man gibt ihm nicht recht, aber man guckt ihm gerne dabei zu, wie er sich daneben benimmt.
Und wie er Unrecht hat.
So, das, insofern, Shoutout Lothar Matthäus.
Shoutout Lothar Matthäus, natürlich. Wer war das? Das war, glaube ich, Tarek, oder? Auf irgendeinem Song. Shoutout an Lothar Matthäus. Nee, Lothar Matthäus, das war Mauli auf dem LimeWire-Song.
Ach so, nee, der da sagt, Shoutout Ibrahimovic, bleib so wie du
das
bist.
Das gab's auch, ja. Wenn du wieder aber der Mauli-Song LimeWire, wo Tarek auch so eine, weiß nicht, so ein Cut oder so ein Adlib
drauf hatte. Lothar Matthäus. Ja, Lothar Matthäus, das... Der ist halt so die Karikatur von so einem deutschen Proleten. Deshalb mag man den.
Also, und Mario Basler irgendwie auch. Aber das ist der, der auch noch einen Schrebergarten dabei hat.
Ja, Mario Basler liebt man natürlich wie wegen seinem... In den USA, da klatscht der Nachbar Applaus. Hier gibt's eine Neiddebatte.
Ja, das ist wirklich schön. Aber er wird ja auch regelmäßig noch eingeladen. Man muss ja auch sagen, irgendwo scheint es einen gewissen Entertainment-Faktor haben, der eine Masse
erreicht. Wenn du mir sagst, ja, okay, da ist eine Runde, ja, und da reden dann die üblichen Nasen und die Leute, die keine Scheißmeinung zu Fußball haben, dann gucke ich mir das nicht an, das finde ich langweilig. Ich will so jemand sehen wie Mario Basler, der das grundsätzlich auf so ein komisches Ego-Level bringt und das ist ein bisschen wie Rap einfach. Man guckt am liebsten denen zu, die sich am meisten daneben benehmen.
Die größte Fresse haben.
Einfach, das ist einfach so, ja, es hat einfach mehr Boulevard-Faktor, wenn Mario Basler dabei ist. Der scheißt sich halt auch nicht. Der hat ja früher auch bei Kaiserslautern immer noch in der Halbzeitpause eine Kippe durchgesmökt. Das muss man ja heutzutage auch erstmal bringen. Heutzutage ist ja schon ein Skandal, wenn irgendwie ein Fußballer, was weiß ich, wenn der einfach in seiner Freizeit einen rauchen würde. Mario Basler, also über Walter Frosch brauchen wir nicht reden, aber Mario Basler hat ja noch in den 90ern geraucht als einer der besten Spieler Deutschlands. Das ist halt auch, 90er waren einfach toll, fußballtechnisch.
Ja, und auch irgendwie auf der Schwelle zwischen dem definitiv einhergehenden Profitum, den riesigen Summen, die auch schon da bezahlt worden sind, und immer noch der Frage, ob nach der zweiten Liga überhaupt noch irgendwas kommt, beziehungsweise ob man da überhaupt mal einen Vereinsarzt hatte oder sonstige. Also da war halt die Range einfach riesig, ne? Die Grenze, die heute oft gesagt wird, die zwischen der dritten und der vierten oder vierten und der fünften liegen, die war damals ja schon deutlich höher gesetzt. Hab ich so gehört. Ich bin ja auch noch nicht so alt.
Also ich bin in Fußball drin seit den 90ern. Also bei mir war der Start, ich bin in Japan aufgewachsen, da war Fußball nicht so, also die J-League, ne, nur so, damit man die Größenordnung hat.
Pierre Lebaski, natürlich.
Ja, die J-League wurde gegründet, da habe ich in Japan gewohnt. Also das heißt, die ist in meinen Lebzeiten gegründet worden. Ja, nur so um die Fußball in Japan mal auf die, davor gab es so Vorläufer, die hatten keine landesweite Liga davor in Fußball. Und dann kam, glaube ich, die Kawasaki Antlers oder irgendwie so. Ebenfalls hat dann, glaube ich, Kawasaki sehr, sehr häufig die Meisterschaft gewonnen. Das waren so die ersten Serienmeister. Aber das war wirklich 1991 oder 1990. Ich will jetzt nicht lügen. Also das heißt, ich kam aus dem Land, wo jetzt einmal Fußball nicht so die Rolle gespielt hat. Da war es eher Baseball. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und konnte mit Fußball erstmal gar nichts anfangen. Und dann bin ich zu Fußball gekommen über einen Freund, der mich mitgenommen hat zum VfB. Damals, das war 1995, irgendwie sowas. Das war 96. Wann war Jogi Löw Trainer bei Stuttgart? 96, glaube ich.
Ja, oder vielleicht sogar noch ein Stück davor. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich war beim allerersten Spiel von Jogi Löw als Cheftrainer. Da war ich im Stadion. Das war mein allererstes Fußballspiel.
Da kann man mal an die Tickbox einen kleinen Haken hängen, dass man das live erlebt.
Genau, also
weißt
Jogi
du noch, wie es ausgegangen ist und wer der Gegner war?
War Schalke, denen ging es damals ähnlich, wie es denen gerade geht. Die haben nämlich 4-0 kassiert und das war nämlich die große Zeit. In dem Jahr hat der VfB auch den DFB-Pokal gewonnen und das war mein erstes Fußballjahr sozusagen. Ich habe angefangen gehabt, dann in Deutschland Fußball zu spielen, wie man halt so als Kind dann anfängt, Fußball zu spielen, war natürlich sehr schlecht, weil ich habe mit 11 oder 12 oder also angefangen, die anderen hatten alle seitdem sie 6 sind. So.
Und also direkt auf Großfeld angefangen, ne?
Naja, man spielt in der, was war es, C-Jugend, na, vielleicht sogar habe ich so erst mit 13 angefangen. C-Jugend spielt man noch nicht Großfeld, sondern so ein Mittelding. Da spielst du nicht Halbfeld, sondern das Feld so ein bisschen, die Tore stehen ein bisschen weiter vorne.
Die waren ein bisschen eingerückt, die Felder.
Ja, die sind, ist man nur noch kleiner mit 13, ja, ja. 12, 13, ne? Jedenfalls war das erste Spiel und da bin ich einfach mal mit, weil ich angefangen hatte Fußball zu spielen, hatte mich aber eigentlich nicht interessiert. Und dann habe ich das damals in der noch damaligen, hieß Gottlieb Daimler Stadion, jetzt heißt es ja, glaube ich, Mercedes. So, hieß Gottlieb Daimler Stadion und da habe ich das 4-0 gegen Schalke gesehen und dann hat es mich richtig gesnappt. Da Dann habe ich gesagt, boah, krass. Und das war halt die legendäre magische Dreieckzeit, ne? Krasimir Balakow, Freddy Bobic, Giovanni Elber und damals ein aufgehender Stern am Fußballhimmel, Matthias Hagner.
Der sagt mir zum Beispiel überhaupt nichts mehr. Da sind wir bei dem Nerdtum, was wir vorhin ganz kurz angesprochen hatten im Vorgespräch. Das sind so die Zeiten, da sammle ich das, was ich bei Transfermarkt und aus der Historie, was man so rausbekommt und von den Sport 1 DSF Classics natürlich, ganz Bundesliga Classics natürlich, da sammle ich quasi dann die Erfahrung her. Ich glaube, das erste Mal im Stadion war ich 1995 wahrscheinlich in Wuppertal. Hier in Wuppertal tatsächlich.
Wo hat Wuppertal damals gespielt? Regionalliga.
Das muss zweite oder dritte Liga gewesen sein. Eins von beiden. Da kriege ich jetzt wahrscheinlich von den Kollegen auf die Finger, aber zweite oder dritte Liga.
Ich bin ziemlich sicher, dass die haben doch in den 90ern nicht mehr in der zweiten Liga gespielt, oder?
Ja, dritte dann. Ja, das war irgendwie Regionalliga Nord muss das dann gewesen sein, was damals die dritte Liga gewesen ist. Dann gab es ja Süd und Nord. Und damals muss das ungefähr zu der Zeit. Aber ich kann mich da gar nicht mehr explizit dran erinnern. Viel prägender war, das muss dann 97 gewesen sein, ein Heimspiel des FC Schalke. Da sind wir wieder. Ist ja hier um die Ecke so halbwegs. Da haben sie gegen Arminia Bielefeld, das war ratzekalt im Dezember, Stehplatz. Und mein Vater hat meine Hände gewärmt, weil wir keine Handschuhe dabei hatten, intelligenterweise. Und ich kann mich nicht mehr an das Ergebnis, das hätte ich jetzt raussuchen müssen, ich kann mich nicht mehr an das Ergebnis erinnern, aber auf jeden Fall auch sehr prägend das Drumherum bei so Fußballspielen, glaube ich. Wie hast du damals bei deinem ersten Spiel beim VfB dann so die Stimmung erlebt? Es ist ja eine komplett neue Welt, wenn man in so ein Fußballstadion reingeht und da vorher noch nie so richtig drin war.
Ich war halt mal im Baseballstadion davor, Yokohama Marinos, Baystars. Marinos
waren die Fußball.
Baystars sind das Baseballteam. Aber ich weiß noch, dass mich das sehr geflasht hat, wie groß das Stadion ist. Und das Krasse ist, dass ich ja ich saß auf der Gegengerade, also ich saß gar nicht, also wir waren gar nicht im Block in der Kurve. Wir waren ja auch so Kids, also es wäre vielleicht auch nicht so gut gewesen. Und ich weiß noch, dass mich das damals richtig, richtig krass geflasht hat. Da bin ich großer Fan geworden. Das muss vor allem 1995 oder 96 gewesen sein, weil danach war auch gleich die Europameisterschaft, wo Deutschland Europameister geworden ist. Heute sehe ich das eher, ich finde Nationalmannschaft aus verschiedenen Gründen scheiße. Aber damals war ich natürlich voll dabei und das war so mein Fußballerweckungsjahr, 1996, war mein Ding. Und seitdem gucke ich das. Und es war wirklich, es hat mich richtig geflasht, die Stimmung. Obwohl ich ja nicht im Block stand, sondern obwohl wir auf so Sitzplätzen waren und nicht im Stehblock. Und dann ging es aber auch relativ schnell bald dann los, als ich dann älter geworden bin, schon so, glaube ich, mit 15, 16, dass wir auch richtig in die Kurve gegangen sind. Also dann in die Cannstatter Kurve, richtig mit Trikot und Fahne und Schal und allem halt, was man halt so mitmacht. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an, ich glaube, mein erstes Spiel in der Kurve war gegen Wolfsburg, die waren gerade aufgestiegen und Roy Präger hat für Wolfsburg damals noch gespielt. Der hat es wirklich gebracht, dass er irgendwie so, dass Wolfsburg die ganze Zeit gemauert hat und in den letzten 4 Minuten hat so Roy Präger 2 Buden gemacht und der VfB hat 2-0 verloren, glaube ich. Und die Sprechchöre Präger, du Arschloch, das hat sich bei mir eingeprägert.
Die Hallen heute noch in deinem Kopf.
Ich hasse immer noch Roy Präger dafür, dass er das getan hat. Ach, Roy Präger hat es auch nicht leicht. Ja. Der kam ja aus von Stahl Brandenburg, kam der, glaube ich, ursprünglich. Ja. Und der hat das gut, die haben das gut gemacht. Damals war Wolfsburg ja, muss man sagen, auch noch ein bisschen ein anderes Team. Heutzutage ist ja dieses komische Geld-VW-Spitzenteam. Und als die aufgestiegen sind, waren die natürlich schon ein VW-Team. Das waren die immer, ja, da möchte ich gar nicht irgendwie. Aber die spielten halt noch in so einem klassischen Zweitliga-Stein-Tempel-Stadion. Also die spielten in so einem Kackstadion mit irgendwie, weiß nicht, 15.000 Plätzen wahrscheinlich oder weniger. Nicht diese Plastikarena, die sie jetzt haben. Und vor allem hat der VW damals nicht annähernd so viel Geld in die gesteckt. Also die waren ja, als sie aufgestiegen sind, ein totaler Abstiegskandidat. Immer. Und ich habe das damals auch überhaupt nicht geschnallt, dass das so ein bisschen wie Bayer Leverkusen, dass die halt so ein so ein Dingverein sind. Aber die waren das, finde ich, damals auch gar nicht. Das muss man denen nicht unterstellen. Also die meisten Vereine sind ja verbunden mit dem größten Arbeitgeber der Stadt. So, ja, so das Bayer Leverkusen hat es im Namen, klar. Ich meine, was Wolfsburg halt danach gemacht hat, ist halt so ein künstliches Aufblasen. Also ich mag die immer noch nicht. Aber es hat nicht so viel damit zu tun, dass Roy Preger uns damals abgeschossen hat. Das sage ich schon so uns. Ich bin gar nicht mehr so... Also ich war lange Jahre also so richtig Fan vom VfB, aber desto mehr man dann so hinter die Kulissen blicken konnte, auch so mit Meier Vorfelder und wie dieser Verein geführt wird und so, desto weniger bin ich dann quasi so, war ich dann so dieses, was man heutzutage als so Die Hard Fan kennt. Ich meine, Ultra war ich sowieso nie, aber so, also ich bin immer noch für den VfB. Ich finde das auch sympathisch, was die jetzt abziehen. Ich finde jetzt auch das Führungsteam jetzt, ne, mit so dem Diamantenauge und mit Hitze, ja. Denn Hitze fand ich immer schon gut.
Super Typ, so. Oder?
Ja, das ist ein super Typ. Die haben sich jetzt auch gemacht. Meier Vorfelder ist dann auch irgendwo gestorben, aber ich meine, dieser Entfremdungsprozess. Man stolpert so in den Fußball so als Zwölfjähriger rein irgendwie und da denkt man halt natürlich, Stuttgart ist mein Verein und Punkt so. Da bin ich so ein bisschen raus und mittlerweile bin ich eher so, dass ich sehr, sehr gerne Fußball gucke, aber es ist eher so, dass ich sage, okay, ich habe so in der Bundesliga 4-5 Vereine, die ich sehr sympathisch finde, wo ich persönlich finde, die machen eine gute Arbeit, die spielen attraktiven Fußball, die machen aus ihren Mitteln das Beste. Und dann gibt's halt Vereine, die ich nicht mag. Ja? Und ich meine, warum man die nicht mag, ist ganz klar. Also erstmal Bayern als Stuttgart-Fan kann man nicht mögen. Aber liegt halt auch daran, dass sie halt faktisch das Spiel langweilig machen. Das ist einfach so. Da kann mir halt jemand, also die haben schon wieder gewonnen gegen Augsburg. Das war ein totaler Joke, ja. Finn Bogason knallt das Teil dagegen Pfosten in der letzten Minute. Ach, ich könnte kotzen. und das andere, die anderen Vereine, die man nicht mag, sind so die Klassiker, die sich halt hochkaufen, die das nicht mit Arbeit machen und Tradition, sondern, also, Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig. Bei Leipzig steht ja sogar im Raum, dass die ähnlich wie Man City sozusagen handeln. Finde ich halt super unsympathisch. Das ist halt schade, dass irgendwie so ein Emporkömmling jetzt kommen musste, um die Bayern herauszufordern, weil es halt aus der Liga keiner schafft. Ja, und dann gibt's halt so ein paar
mit klassischen Mitteln keiner schafft, ne? Also da musst du schon so einen riesigen Konzern hinterhaben wie Red Bull, dass das überhaupt möglich ist, den Konzern Bayern, denn das irgendwo ist es auch einer, herauszufordern, ne?
Naja, Dortmund könnte es schon schaffen, wobei die auch nur das halbe Budget haben, glaube ich, von Bayern. Ja, es ist, also man muss halt sagen, Leipzig hat nicht mehr Geld als Bayern gerade aktuell, ne? Auch nicht mehr als Dortmund, meine ich. Ich glaube, auf der Geldliste sind die nur auf Platz 4, was schon okay ist. Also das heißt, Dortmund hätte genau das Potenzial zu sein wie Leipzig und jetzt muss man halt mal gucken mit dieser jungen Generation, wenn die länger halten können, ob das vielleicht noch kommt, ja. Aber auf der anderen Seite, ja, wie willst du Bayern stoppen? Ja? Mit jedem Champions League-Jahr, mit jedem Meisterschaft werden sie reicher und reicher und reicher und Geld schießt halt Tore.
Du hast gerade auch Hoffenheim erwähnt, was ja nicht ganz so weit ist von Stuttgart oder von Kirchheim, wo du ja gewohnt hast. Wie hast du das, wenn du sagst Ende 90er, Anfang 2000er, gut, Anfang 2000er jetzt eher, 2009 ist ja so ein bisschen so dieser neuralgische Punkt bei Hoffenheim gewesen, wo sie dann wirklich so ins allgemeine Bewusstsein geflogen sind. Wie hast du das mitbekommen? Da warst du, glaube ich, dann nicht mehr in
da war ich länger nicht mehr in.
Ja, genau.
Ja, da war ich in München. Du, zu Hoffenheim habe ich überhaupt keinen Bezug. Das ist halt so, ein Milliardär will halt seinen Heimatverein da in die erste Liga. Ich weiß jetzt nicht, warum diese Region ist ja eh faszinierend, ne? Die haben ja auch noch Hildesheim. Da mit einem zweiten potenziellen Aufsteiger da in, also ich komme ja auch aus so einem Kaff, ne? Ich will ja gar nicht sagen, dass irgendwas gegen so Kaffvereine. Und Hildesheim zum Beispiel macht sicher eine geile Arbeit, so, ne? Hildesheim, sag ich die ganze Zeit Heidenheim. Sorry, ich habe mich versprochen. Ich meinte die ganze Zeit Heidenheim. Du wusstest ja, was ich meine.
Ich habe aber gewusst, was du meinst, weil das ist die Region. Ich kenne die Region ein bisschen, ein paar Verwandte in Stuttgart, deswegen weiß ich ungefähr, was du meinst. Deswegen.
Ja, und da gibt es ja auch nicht so weit davon entfernt, ist absurderweise auch noch der SV Sandhausen. Ein Verein, mit dem ich mich noch nicht so wirklich beschäftigt habe, den ich aber faszinierend finde, weil ich denke, what the hell, warum spielen die denn in der zweiten Liga? Ich meine, das gab's ja immer, ja? Also ich möchte es ja nicht sagen. Es gab ja auch früher Meppen oder einfach Vereine, die einfach gute Arbeit gemacht haben. Und damit sowas finde ich dann schon sympathisch. Bei Sandhausen weiß ich nicht. Ja? Mhm. Bei Burghausen war es ja zum Beispiel so, dass die einfach ein Chemiekonzert hinter sich hatten und wahrscheinlich hat der Chemiekonzern irgendwann das Geld abgedreht und Wacker Burghausen verschwand in der Bedeutungslosigkeit.
Oder das glorreiche LR Aalen, auch immer schön genannt.
Ja, Aalen hatte...
Immerhin ein bisschen die zweite Liga.
Ja, diese Kaffvereine auch schon faszinierend. Aber natürlich gucke ich schon am liebsten Bundesliga, einfach weil der Fußball am besten ist. Ja, man sieht schon, finde ich, den Unterschied zwischen erster und zweiter Liga kannst du schon gut sehen. Und ich war bei vielen Spielen in der dritten Liga, weil ich den SV Babelsberg 03 sehr mag. Und Babelsberg ist ja auch abgestürzt, sag ich mal so. Die dritte Liga konnten sie nicht halten. Aber da merkt man halt schon den Unterschied. Ja? Also Babelsberg gegen Offenbach, wenn du das angeguckt hast, ist halt schon nicht das Niveau, was du gesehen hast, wenn du jetzt zu Hertha gegen Stuttgart gegangen bist. Ja? So.
Wenn du vorhin erzählt hast, dass du auch des Öfteren mal bei Union warst, wenn du jetzt Babelsberg ansprichst, da sind Themen wie Politik natürlich extrem prägend und deren politische Ausrichtung, sage ich jetzt mal, gerade von den Fans aus, ist relativ eindeutig gesetzt. Ich finde persönlich immer diesen Ausdruck, man muss die beiden Sachen voneinander trennen, also Fußball und Politik immer ganz, ganz wichtig, ganz, ganz schwierig, weil es geht ja um Gesellschaft und Fußball ist genauso ein Teil der Gesellschaft wie Politik das ist und sämtliche andere, weiß ich nicht, Freizeiteinrichtungen und so weiter. Ist dir das wichtig, dass der Verein für was steht, den du irgendwie so ein bisschen verfolgst, supportest vielleicht sogar?
Das macht es natürlich, also Fußball ist eine emotionale Geschichte. Das heißt, ja, desto sympathischer ich was finde, so vom Grundprinzip, desto besser. Bei Babelsberg hat es auch einfach den Grund, dass ich, wenn ich in einen Block gehe, das ist jetzt nur ein paar Jahre her, dass ich bei denen öfter mal im Block war, dann willst du ja auch da nicht mit irgendwelchen Faschos stehen. So, ich habe da keinen Bock drauf. Und bei Babelsberg, weiß ich noch, da bin ich das erste Mal hin, stehen da so ein paar Punks, zünden sich einen Joint an und einer zündet eine Fackel, dann finde ich es halt sympathisch. So, gute Stimmung und klar, Babelsberg hat unter aller Sau gespielt. Es war aber dann auch so ein bisschen egal. Und das macht dann natürlich Spaß und das ist ja auch einfach ganz klar. Also genauso wie ich nicht in der Öffentlichkeit mit irgendwelchen Faschos irgendwo rumstehen will, will ich das auch im Fußball nicht. Man muss halt sagen, der Fußball wird politisiert, egal ob irgendjemand das will oder nicht. Das ist doch scheißegal. Ja, guck dir Chemnitz an, die politisieren das einfach, Punkt. So, da wird gar nicht, irgendjemand wird's tun, ja. Da kann noch irgendwelche Funktionäre können da sagen, oh ja, wir wollen aber nicht. Und ich sag, was ihr wollt, ist doch scheißegal. Der Block entscheidet sowieso, was er macht. Also, so, und da musst du dich halt entscheiden, wofür du stehen willst.
Und wenn du das bewusst erkennen kannst, wie bei Babelsberg, dann nur dann stellst du dich dann quasi auch in den Block oder neben die Leute, weil du halt einfach nicht mit den falschen Leuten stehen willst.
Ja, das könnten sich ein paar Leute, die so auf Anti-Corona-Demos gehen, auch mal zu eigen machen, nicht neben Faschos mitzulaufen. Naja, ich kann dir jetzt nicht garantieren, dass in jedem Fußballstadion, wo ich war, ich nicht im Block mit irgendwelchen Faschos stand. Also ich stand sicherlich beim Auswärtsspiel vom VfB ich habe in München gelebt, ich war in der letzten Saison vom Olympiastadion noch bei Stuttgart gegen München mit einem Freund von mir. Also da standen auch so ein paar Typen hinter mir, wo ich so gedacht habe, okay, so. Ich habe Kontakt zu Ultras vom VfB, die definitiv nicht irgendwie keine rechten Tendenzen haben, im Gegenteil. Also beim VfB weiß ich, dass es das gibt. Ich kann dir aber jetzt, ich bin nicht so tief drin, dass ich dir sagen kann, das gibt's da nicht. Ich meine, es ist ein riesiger Verein, ne? Also ich meine, jeder, der schon mal im Stadion war, weiß, wie viele da reinpassen. Ja. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es bei Babelsberg sowas auf gar keinen Fall gibt. Ich weiß nur, dass da, wo ich stand, das nicht, auf jeden Fall nicht der Fall ist. So. Aber du kannst natürlich, ich sag mal so, ja, wenn du jetzt irgendwie in, du wohnst in irgendeiner Stadt und dein Verein ist halt der Verein da, dann kannst du natürlich dich auch nicht dagegen wehren, dass da auch Faschos hingehen. Ja, das wird natürlich
schwer. Jeder kann das ja auch so instrumentalisieren, wie er das braucht. Genauso wie die Funktionäre das machen können, entgegen quasi der Kurve, solange bis die dann eben ausrastet, kannst du natürlich auch als Fascho in einen Block gehen von Linken. Wahrscheinlich nicht als Einzelner, dann hast du ein großes Problem, aber zumindest mit ein paar mehr. Und dann wird abends in der Sportschau gesagt, dass da irgendwelche Parolen gerufen worden sind.
Wobei ich
Und
jetzt dann glaub, ist das nicht
auch Teil des Fakts. Ne?
Ja, das geht, aber ich glaube, ich meine, ich sag mal so, die Pappenheimer, die Vereine, die halt das, sag ich mal, weder unterbinden wollen, noch wo halt einfach die Kultur so ist, das weiß man ja schon, wer das ist, ja, und ja, wenn man ehrlich ist, die Vereinsführung interessiert es halt nicht. Gerade bei so größeren Bundesliga-Vereinen, wenn da irgendwo Fascho-Shit passiert, dann wird das halt mehr oder minder ignoriert, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es tatsächlich einfach, sagen wir mal so, ja, wenn du in der dritten Liga, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht so viel über Zwickau, aber ich nehme an, da stehen einige Faschos im Block, da machen die einfach viel mehr aus, weil da einfach viel weniger Zuschauer sind, ja. Mhm. Also jeder weiß, dass es in Dortmund auch ein Problem mit Faschos gibt, also in der Stadt, ja, Dortmund. Und die gibt's auch im Block, die gibt's auch im Stadion da, nur da sind 70.000, ja. Ich weiß nicht, wie die Kultur da ist, ne? Also ich will jetzt Borussia Dortmund überhaupt nicht zu nahe treten, weil ich mich einfach grundsätzlich nicht zu Sachen äußere, mit denen ich mich nicht auskenne. Nur ist natürlich die Größenordnung da anders. Also wenn du jetzt das krasse Beispiel Chemnitz, also dieses sehr öffentliche, wo man es genau weiß, ja, nimmst, bei Dortmund, da würde ich jetzt sagen, dass wahrscheinlich von diesen 70.000 ein Großteil überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja. Dortmund ist so eine internationale Fußball-Entertainment-Marke. So, aber da wird es die natürlich auch geben. Die fallen halt weniger ins Gewicht. Da werden mir vielleicht jetzt irgendwelche Leute widersprechen. Das ist auch deren gutes Recht. Ich kenne mich nicht gut genug damit aus, aber
das heißt, ist ja auch immer Rezipient bei solchen Informationen. Also du rezipierst ja quasi das, was Medien dir suggerieren. Es ist ja eindeutig, was du dir zum Thema Bundesliga-Fußball, zum Thema BVB und so weiter, was du dir da an Informationen ziehen kannst. Du kannst von klassischen Medien bis hin zu irgendwelchen Fanforen, kannst du dir da alles gönnen. Aber es ist ganz klar, dass wenn das in der Sportschau kommt oder wenn das bei Sky kommt, dass es einfach ein großer Teil der Menschen, die das konsumieren, auch in deren Kopf gebrannt bekommen haben. Also das ist dann auch eine Verantwortung irgendwie von einem Medium, da informiert zu sein und das eben nicht an, ja, weiß nicht, Leute rauszugeben, die eben da nicht hundertprozentig drin sind in dem Thema, aber trotzdem als Information, dieses Bildprinzip, wenn du die Überschrift liest, hast du es verstanden, dass du damit dann hausieren gehst und den nächsten Stammtisch bevölkerst.
Ja, es ist auch völliger Quatsch. Deshalb bin ich da auch echt vorsichtig. Ich meine nur, du wirst halt, ich glaube halt, dass die Vereine in der dritten Liga und der vierten Liga viel leichter okkupiert werden können von einer einzelnen radikalen Gruppe als jetzt eine internationale Marke wie Borussia Dortmund, weil Borussia Dortmund einfach 70.000 im Stadion hat und so viele Faschos musst du erstmal auf einen Haufen kriegen. Das passiert ja nicht, sondern das heißt, was ich damit sagen will, ist, ich würde mich sofort in die gelbe Wand stellen, um das mal zu erleben, ja. Mhm. Also ich würde es auch nicht machen, weil ich so denke, dass die gelbe Wand ist jetzt für die Ultras, die sollen das für sich haben, ne? Aber ich würde auf jeden Fall in die Signal Iduna Arena gehen und mir da ein Spiel angucken, gar keine Frage. Und
ja, Atmosphäre, ne? Also darum kommt es ja auch an. Da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Wenn man in so ein Stadion reinkommt, dann hat das einfach einen gewissen Impact auf einen und da ist es eigentlich fast egal, ob es ein Baseballstadion ist oder eben ein Fußballstadion. Wenn da Leute sind, die für das brennen, was da passiert, dann überträgt sich das auf einen.
Ist ja auch ein beeindruckendes Stadion.
Ja, total. Kann ich auch als Schalke-affiner Mensch definitiv sagen, das ist kein großes Problem.
Also, ich würde auch in die Felddienst-Arena gehen. Gar kein Problem.
Ja.
Ist halt die Frage, ob die in der zweiten Liga dann voll ist nächstes Jahr.
Hauptsache, das Dach ist zu, weißt du doch. Es gibt ja einen Verein, der relativ eindeutig gesagt hat, also mehrere Vereine, aber aus der Bundesliga auf jeden Fall einen Verein, der relativ eindeutig gesagt hat, mit AfD-Mitgliedern möchten wir eigentlich nicht in Verbindung gebracht werden, beziehungsweise wer Eintracht Frankfurt Mitglied ist, kann eigentlich kein AfD-Mitglied sein. Da wird es dann relativ da wird es dann ausschließend, ne? Also da wird es dann ja nicht klassifiziert, aber da merkt man schon, dass da eben ein bisschen Wertung hinter steckt, was vollkommen vernünftig und gut ist, dass es tut, aber das ist ja schon relativ einzigartig in der Bundesliga.
Ja, ich meine, das ist einzigartig, wobei ich mir jetzt vorstellen könnte, dass der SC Freiburg sich auf eine ähnliche Weise äußern würde.
Durch Christian Streich am besten.
Der macht das einfach ohne abzusprechen. Hat es gar nicht. Das müssen wir unterbinden. Ich verstehe das aus Eintracht Frankfurt Sicht komplett, das zu tun, weil es einfach eine logische Konsequenz. Du kannst nicht völkische Tendenzen haben in einem internationalen Ding. Ich guck dir den Kader von Frankfurt an. Also, wenn du da irgendwie völkisch kommen willst, dann hast du halt ein Problem. Also so, ich überlege gerade, welcher Spieler von Eintracht Frankfurt überhaupt so unter diese völkische deutsche Deutschtümelei-Kategorie fallen würde. Wahrscheinlich Hinteregger.
Wahrscheinlich noch am ehesten. Trapp hatte auch schon seine Auslandsstation.
Nee, ich meine nicht von, also ich meine einfach so, wer hat einen Migrationshintergrund und also die meisten Spieler haben ja Migration, ja Deutsche mit Migrationshintergrund auch, aber viele natürlich auch einfach internationale Spieler. Ja, also wie willst du Danny da Costa erklären, dass du das gut heißt, wenn solches Gedankengut bei dir vertreten wird? Ja?
Und die Argumentation finde ich auch immer am logischsten oder am nachvollziehbarsten, weil ich glaube, jeder Verein in der Bundesliga, es mag vielleicht ein, zwei Ausnahmen geben, die in den letzten 30 Jahren gespielt haben, hatten einen relativ prägenden Spieler, der, um es jetzt mal sehr plakativ zu machen, eine dunklere Hautfarbe hatte als der Mainstream. So, also wie kann ich denn sagen, als Fan dieses Vereins, dass ich diesen völkischen Tendenzen oder rassistischen Tendenzen nahestehe, wenn ich vor 10 Jahren noch, wie sie alle hießen, Viktor Agali, Emile Mpenza, JJ Okocha angefeuert habe. Ich wollte
sagen, das Jahrhunderttor gegen Kahn. Das hat einfach Okocha geschossen.
Wie kann ich Fußball nicht mögen, wenn es dieses Tor gibt, ne? Und das ist nun mal vom Schwarzen geschossen worden. So, also.
Ja, aber das ist ich meine, ich sag mal so, das macht ja diesen ganzen, also du siehst ja, in der Regionalliga spielen ja auch sehr viele Spieler aus dem Ausland und das hat ja jetzt, sag ich mal, die Fascho-Fans noch nie abgehalten davon.
Das ist ja das Irre.
Ja, es ist insofern nicht irre, dass, sag ich mal, das Weltbild, also wenn man sich mit rechten Weltbildern heutzutage auseinandersetzt, wir es ja nicht mehr mit diesem rechten Weltbild, sag ich mal, der Nationalsozialisten zu tun haben in der Gesellschaft, wo gesagt wird, also diesem klassischen Rassismus, also diesen 300-jährigen Rassismus, diesen Herrenrassen und Untermenschen und so diese, sondern es gibt ja sozusagen, ich weiß, das hat einen eigenen Namen, das ist dieser komische Kultur, das ist eine Art Kulturrassismus. Also da wird halt gesagt, nein, das ist, die sind ja alle okay, also das ist, die sind nicht weniger wert, andere Menschen, sondern die sind gleich wie wert, aber die sollen trotzdem da bleiben, wo sie sind. Also so, das ist quasi so die neue. Und da steckt ja ein anderer Rassismus dahinter, das ist dann dieser Rassismus, dass man sagt, die Menschen, die sind schon, ich sag jetzt mal so, der edle Vietnamese, ja, der soll ja, das ist okay, der ist ein edler Mann und toll, aber der kann sich ja nicht anpassen, also sozusagen, das ist nicht möglich, dass der in der deutschen Gesellschaft funktioniert, in Anführungsstrichen, ne? Also ich spreche aus der Perspektive jetzt von diesen Leuten. Da wird ja anders argumentiert, ja, da wird man halt sagen, ja, der ist das ja nicht anders gewöhnt und der kann das ja nicht, ja, wo man sagt, das ist ja natürlich einfach nachgewiesen Quatsch. Also, ne, so ich meine, du hast den absurden Fall jetzt heutzutage, dass jetzt AfD-Wähler geimpft werden mit einem Impfstoff, der von einem Menschen entwickelt wurde, der aus der Türkei eingewandert ist als Kind und heute sozusagen diesen Leuten in einer deutschen Firma das Leben rettet. Und das ist halt quasi rechtsradikale Denken hat sich verändert. Also die Rechte hat schon lange erkannt, dass, sag ich mal, ein Rekurs auf den Nationalsozialismus verfängt nicht, damit kriegst du keine Mehrheiten. Du kriegst nicht nur keine Mehrheiten, damit kriegst du gar nichts. Also so, du Björn Höcke wird dir wahrscheinlich bescheinigen, dass er die NSDAP ganz schlimm findet. Es wird ja sogar umgedreht. Klar. Also sie machen ja jetzt das Umdrehen, ne? Also Jana aus Kassel ist ja jetzt Sophie Scholl in ihrem eigenen Kopf. Ja?
Aber selbst dafür hat sie relativ schnell direktes Feedback. Das, was sich Bühnenkünstler immer wünschen, hat sie direktes Feedback bekommen von der Masse, beziehungsweise von dem einen Ordner auf jeden Fall. Und das war ja dann auch schon. Also die Fassade war relativ dünn. Ne? Also sie hätte sich auch weiterhin dahinstellen können und sagen können, yo, ich stehe jetzt hier für die ganze Geschichte ein, aber so krass überzeugt war sie dann doch nicht.
Nee, sie hat ja so ein komisches Mäusegeräusch gemacht. Und das Mikrofon so weggeschmissen, Mic Drop.
Da hast du schon gemerkt, ne? Also klar steht sie da und klar macht sie das, aber irgendwie so richtig...
So richtig Sophie Scholl ist sie dann doch nicht.
Ja, genau, so richtig in ihr war das doch nicht. Da schmeißt sie nicht irgendwelche Flugblätter in die Uni. Das haut dann doch nicht hin. Josef, wir sind ein bisschen abgedriftet, ist aber gar nicht so schlimm. Ich finde das ganz gut. Ich meine, wir sind hier nicht bei der wundersamen Rap-Woche, wir müssen nicht die ganze Zeit über Politik reden, aber es ist trotzdem sehr schön. Ich finde das einen wichtigen Aspekt vom...
Ja, wir können gerne über Fußball reden.
Ja, können wir auch. Wir können auch gerne über Rap reden. Da würde ich nämlich ganz gerne auch nochmal kurz mit dir drüber quatschen, weil ich dein letztes Album sehr gerne gehört habe und das sehr klasse fand und das sehr schön fand, dass man da drauf... Ich habe mir das hier mal so ein bisschen notiert, dass man so ein bisschen erkennt, dass du so einzelne Tagebuchseiten von früher rausgerissen hast und darüber gab es dann einen Track quasi.
Sorry, jetzt hing gerade die Internetverbindung, ja. Sag's nochmal.
Okay, ich habe gesagt, es hat sich für mich bei dem Album, Millennium heißt das übrigens, kann man auch nochmal sagen, ein bisschen so angehört, als ob du so alte, bei manchen Tracks, als ob du so alte Tagebuchseiten von früher nochmal aufgesammelt hättest und da so kleines, nicht Skits, das wäre zu kurz, aber so Tracks einzeln draus gemacht hast. Habe ich das richtig für mich rezipiert?
Ja, es ist natürlich autobiografisch, also ich führe kein Tagebuch, deshalb... Das ist nicht so wirklich Tagebuch, aber ja, die Idee war ja dahinter, das Millennium sozusagen, mein Millennium abzubilden. Und es gibt halt so ein paar verschiedene Stationen. Also die erste Station ist, glaube ich, 2003, der Song Millennium selber. Und es endet dann 2010. Claras Verhältnis zum Beispiel ist so eine Beziehung, die da so 2010 anfing. Und natürlich mein Jahr in Japan war auch 2010. Also so 2009, 2010 hat sich das Klares Verhältnis-Ding so angebahnt gehabt. War dann, wenn man ehrlich ist, erst so 2011 dann wirklich eine Beziehung. Aber die ganzen anderen Sachen, also Model in Tokio und Sayonara spielen 2010. Und dann gibt's noch einen Song, der auch in dieser Zeit spielt. Ich überlege gerade welchen. Das ist dann eine Zeit irgendwo so Mitte der 2000er spielt. Also das sind, glaube ich, vier Songs auf dem Album. Ja.
Also wirklich genau. So einzelne kleine Aspekte rausgenommen und nochmal rezipiert. Wenn ich, keine Ahnung, den Tag so bestreite, arbeite, meine Freizeit mache und so weiter, klar, es kommen einem immer wieder regelmäßig Sachen von früher, so kleine schöne Blitze, manchmal sind sie toll, manchmal sind sie nicht so toll. Erinnerungen, die man hat, die einem sofort das Blut in den Adern gefrieren lassen. Du hast wahrscheinlich 2019 daran gearbeitet, schätze ich mal. Oder die letzten ein, zwei Jahre davor auf jeden Fall. War das für dich so eine Zeit, wo du viel zurückgeguckt hast und was sich dann automatisch daraus ergeben hat, dass man das Album so macht? Oder hast du dir konzeptioniert vorher überlegt, ich möchte diese Zeit zwischen 2000 und 2010 für mich nochmal rekapitulieren?
Es war schon ein Konzept. Also ich habe relativ schnell nach Shibuya Crossing gemerkt, dass ich den Weg von Shibuya Crossing gerne weitergehen würde. Und während Shibuya Crossing ja mein Album, mein Coming-of-Age-Album war, also ich glaube, es gibt vier autobiografische Songs auch auf Shibuya Crossing. Und die spielen alle quasi von meinem 6. Lebensjahr, wo ich nach Japan gezogen bin, bis so zu meinem 18., 19. Lebensjahr, also bis ich ein Teenager war. Und die Idee ist, also ich bin im Jahr 2018 geworden und die Idee war halt, meine 20er waren halt das Millennium, die 2000er, um das sozusagen zum Konzept zu machen, war die Idee und ich war relativ schnell, war mir klar, dass ich darüber reden will, dass ich über diese Geschichte als Model in Tokio, über diese Geschichte, wie ich da, ein Freund von mir hat halt mal diesen Satz gesagt, an diesem Tag war unsere Jugend vorbei bei Sayonara. Diesen Satz hat ein Freund von mir wirklich gesagt. Er hat so gemeint, ja, das war so der letzte Sommer, wo wir Jugendliche waren. Ja, da waren wir alle schon Mitte 20, aber oder Ende 20.
Der Ernst des Lebens hat noch nicht angefangen. Der Ernst des Lebens.
Genau, also das hat sich ja alles so ein bisschen verschoben. Also weißt du, früher wurde man halt, vor 100 Jahren wurde es halt mit 20 oder 22 Vater, heutzutage wurde es mit 32 Vater. Also das hat sich alles verschoben. Die 20er sind so eine Art verlängerte Jugend und dann so Mitte, Ende 20 ist halt vorbei. Dann hast du dein Studium oder deine Ausbildung fertig und dann fängst du an zu arbeiten, die ersten heiraten, die ersten kriegen Kinder und dann ist der Spaß vorbei. Und es war mir relativ klar, dass ich über diese Sachen reden will. Millennium, der Song, auch das war, also eigentlich diese autobiografischen Songs, die hatte ich relativ schnell nach Shibuya Crossing, war mir klar, dass ich die machen will. Und ich sag mal, die ganzen anderen, also Kranichkick oder so, die kamen dann erst später dazu.
Und war das für dich dann wirklich so ein Ding, dass man das nochmal für sich rekapituliert hat? Oder war das auf dem Reißbrett für dich geplant?
Nö, das ist ja immer so eine emotionale Reise einfach. Also du, ab dem Zeitpunkt, wo du dich damit wieder befasst und ich gucke mir dann, also ich gehe dann in die Fotos rein und so ein bisschen in die Zeit oder rede mit Leuten darüber, auch über meinen Onkel, der letzte Song ist ja über meinen Onkel, der verstorben ist. Da habe ich lange mit meinem Vater über den geredet, einfach um so ein bisschen wieder reinzukommen, um zu überlegen, was ich eigentlich über den sagen möchte. Und da begibt man sich automatisch zurück, weil ich arbeite ja an einem Song nicht so, dass ich ins Studio gehe und sage, so, jetzt schreibe ich mal einen autobiografischen Song, zack, und 3 Stunden später ist der dann geschrieben, sondern ich trage den ja schon relativ lang mit mir rum, auch vorher.
Hat dein Vater den Song gehört? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
Ja, klar. Aber der Lieblingssong von meinem Vater ist Shibuya Crossing, also der Song Shibuya Crossing.
Was hat er zu dem Song über deinen Onkel gesagt?
Findet er gut. Mein Vater ist ja, was meine Rap-Karriere angeht, relativ zwiespältig. Also die meiste Zeit fand er es wack, glaube ich.
Auch in dieser Wortwahl.
Ja, du bist ein Wack MC-Sohn, sieh es ein.
Ja, genau.
Nee, mein Vater war, glaube ich, der fand es cool, dass ich Rap-Musik gemacht habe. Ne? Versteh mich nicht falsch, der hat gemacht, ja, der Junge macht was so gut. Also das Kreativ ist cool, so, ne? Macht Musik, ist doch nice. Aber ich glaube nicht, dass er das Potenzial gesehen hat, dass die Musik, sag ich mal, mein Beruf mal werden kann oder mal ein breiteres Publikum. Also er hat es so mehr so, wie man so wohlwollend halt seinem Kind zuguckt, wie es was macht. Aber man sagt, naja, also Cello im Orchester wird er jetzt nicht mehr spielen. Das ist ja nicht so schlimm. Also so, aber das ist halt interessant, weil mein Vater seine Meinung dazu geändert hat. Und zwar seit Shibuya Crossing. Also seit Shibuya Crossing hat er gesagt, weil früher hat er mal gesagt, du bist nicht Picasso. Hab ich gemeint, ja, okay. Und dann hat er gemeint, ja, das ist wirklich, dass er diese Entwicklung faszinierend findet und krass und dass er sagt, dass ich jetzt Lieder mache, die ihn sehr berühren und das findet er sehr gut und ich glaube, das findet er jetzt sehr gut, aber es hat sehr lange gedauert. Also es war nicht so, dass mein Vater gesagt hat, yeah, werd Rapper, was ich auch nicht geworden bin, so. Also ich sehe das auch heutzutage nicht so, dass ich jetzt beruflich unbedingt diesen Weg gegangen, also es gibt ja so, also heute sieht man halt so diese Kids und die sagen halt so, ich werde Rapper, ja. Das war in meinem Lebtag nicht so. Ich habe nicht irgendwann gesagt, hey, nach der Schule oder in der Schule, wenn ich mal groß bin, werde ich Rapper. Sondern ich habe immer gesagt, ja, ich mache halt Rap, so wie man halt Fußball spielt und da ist ja der Vergleich, ja. Aber bei mir war es ja so, dass ich halt Fußball gespielt habe, aber halt, also sagen wir mal, wäre Rap Fußball, hätte ich halt jahrelang so in der Kreisliga gekickt, ja, irgendwie. Und man, dann sagt ja auch niemand zu dir, naja, jetzt greif nochmal an hier, ne? Und ich würde halt sagen, jetzt habe ich halt auf mein hohes Alter, so ein bisschen wie Niederlechner oder so, die ja auch erst relativ spät, ne, also zu einem größeren Verein gegangen sind. Klar, Niederlechner ist 10 Jahre jünger als ich, aber so vom Prinzip.
Das Prinzip ist klar, ja.
Ja, das Prinzip ist, dass ich halt irgendwie nochmal zu einem guten Drittliga-Verein geworden bin, so nach all den Jahren. Und damit hat halt niemand mehr gerechnet, ja. So, niemand hat mehr gerechnet damit, dass Sonnenhof Groß-Achsbach in die dritte Liga nochmal kommt.
Quasi so, ja? Der etwas schlechtere Robin Gosens quasi, der dann auf einmal von
Bochum. Robin Gosens spielt Champions League, da würde ich mich sehr stark von distanzieren. Also ich sehe mich wirklich eher sowas, also wenn man das, wahrscheinlich kann man das auch kohletechnisch ungefähr vergleichen. Also ich glaube, ich verdiene eher so gut wie ein guter Drittligaspieler. So, in dem Bereich.
Aber das ist ja schon mal. Also ist da Radio mit eingerechnet gewesen, was du ja auch noch bis zuletzt gemacht hast?
Nee.
Oder geht's da nur um Rap?
Ja, im Moment ist Rap natürlich Corona und Scheiße und klar. Ich sag mal so, zu meinen guten Zeiten, also ich sag mal, ich finde, so ein Drittliga-Profi verdient einfach wie ein guter, fester Angestellter mit einem okayen Job, ja. Also in der zweiten Liga verdienst du ja schon nochmal mehr, ja. Also kommt natürlich immer drauf an. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel du bei Sandhausen oder bei Braunschweig oder so verdienst. Aber ich glaube, ich verdiene eher so viel wahrscheinlich wie so ein mittlerer Profi bei 60 oder so. Kaiserslautern.
Man kann auch in der vierten Liga schon seine 5.000 netto mit nach Hause nehmen. Also das ist alles möglich. Hängt ein bisschen vom Verein ab.
Ich will nicht sagen, wie viel ich verdiene, aber ich sag mal so, ja. Also bei Kaiserslautern könnte ich vielleicht kicken. In guten Jahren, ja. Also beim Rap ist ja anders als beim Fußball. Fußball kannst du auch, ja. Wirst du aussortiert in Uerdingen. Spielst du auf einmal dann doch wieder eben in
zum
der
Beispiel.
Ja, aber wie gesagt, also für jemand, der sein ganzes Leben lang eher Kreisliga gekickt hat, ist halt in der dritten dann nochmal spielen schon nochmal ein Dream come true. So.
Also eher Yuzu im legendären Crunchips-Trikot von Kaiserslautern als im Allgäuer Latschenkiefer.
Ach, für die Roten Teufel würde ich kicken. Also ich bin nie Kaiserslautern-Fan, aber man muss ihn lassen. Die haben irgendwas, ja. Da ist dieses komische Kaiserslautern. Ja, ja. Wie viele Einwohner hat das? 80.000 oder so. Ich meine, man allein schon dafür die Idee, dass sie, für die Idee, dass man sagt, der erste FC Kaiserslautern steigt ab, während der Pokalsieger wird.
Und wird Meister
auf,
in der ersten
steigt
Saison.
Steigt wieder auf und wird Meister mit einer Elf, die besteht aus Olaf Marschall, Buck, war Koch nicht im Tor damals, ich glaube, ja.
Kommt hin, ja.
Dann Ciriaco Sforza, okay, gut, der war ein Topspieler, aber naja, die bringen Olaf Marschall back, ja, der war wahrscheinlich damals so 10 Jahre jünger als ich jetzt, sah aber aus wie 45. Comeback, schlagen Bayern am ersten Spieltag mit 1-0 und werden am Ende Meister als Aufsteiger. Allein schon für das muss man sie lieben, für immer. Weil man es wirklich sagen muss, die haben es halt wirklich nicht mit der Kohle gemacht. Die haben das einfach gemacht. Das ist heutzutage nicht mehr denkbar, ja. Das ist gar keine Frage. Also was wären die für ein Budget? Das wäre so, wenn jetzt Bielefeld Meister werden würde.
Was auch legendär wäre. Also definitiv.
Ey, das wäre Highlight. Ich wäre ja, Fußball, ne? Ich wäre ja mittlerweile ja schon froh, wenn Leverkusen Meister werden würde. Oder Dortmund. Ja, so weit ist es ja schon gekommen.
Hauptsache ist was anderes.
Aber ich kann sagen, Hauptsache, da ist irgendwas passiert. Ich hab mich so zu Leipzig kann ich mich noch nicht durchringen. Da sage ich dann, nee, dann doch lieber die Bayern, aber so.
Dann doch lieber Abbruch wegen Corona-Saison. Bevor das passiert.
Ich meine, es gab ja mal so ganz, ganz kurze Hoffnung, vor so 2 Jahren, glaube ich, war das, dass Gladbach so einen krassen Lauf hatte und mal irgendwie so fast Herbstmeister geworden wäre. Und das muss man wirklich sagen, also von den Top-Teams in der Bundesliga ist wirklich, finde ich, Gladbach das Coolste. Also aber wen hat man denn zur Auswahl? Also Wolfsburg, Leverkusen, Dortmund, Bayern, Schalke nehme ich jetzt gerade mal nicht mehr mit rein, das ist auf absehbare Zeit auch schwierig.
Vollkommen okay.
Also dann ist natürlich Gladbach mit Abstand der sympathischste Verein. Ja? Die haben Lars Stindl, Hammer erstmal. Ja? Sogar Breel Embolo, ja, ich weiß nicht, der spielt bei denen gut, wobei ist schon ein bisschen chancentot, ne? Also, aber bei Schalke.
Der war einfach brutal lange verletzt. Also Embolo ist auf jeden Fall einer von den Spielern, die gerade jetzt, glaube ich, schmerzlich vermisst werden bei Schalke, weil das ist einer, der genau das mitbringt, was Schalke aktuell fehlt, Tempo und auch eine deutlich mehr Torgefahr.
Ja, Torgefahr, also die haben ja ein paar Leute im Verein, Thuram oder so, die Torgefahr ausstrahlen oder Stindl eben. Man muss ja sagen, Breel Embolo, ne, der ist super schnell, zweikampfstark, guter Spieler, aber ein Knipser ist das nicht.
Aber das reicht immer mal für 5 Tore in der Saison, wenn du eine halbwegs funktionierende Mannschaft hast, was bei Gladbach nicht reicht. Bei Schalke wären 5 Tore die Saison Hoppy-Level, ja, das ist ja schon mal perfekt, wäre das. Wenn du noch einen zweiten Stürmer hättest.
Hey, Hoppy hat in 3 Spielen 5 Buden gemacht.
Unglaublich.
Das ist unglaublich.
Hat sein einziges Tor in der Regionalliga für die zweite Mannschaft gegen Essen gemacht, kommt nach oben und schießt innerhalb von 5 Spielen mehr Bundesliga-Tore, als er Regionalliga-Tore hat.
Ja, und vor allem schießen in einer kurzer Zeit mehr Bundesliga-Tore als Schalke in den letzten 20 Spielen zusammen. Ich bin gar nicht so schadenfroh zu Schalke.
It's funny, cause it's true. Es ist vollkommen okay.
Es macht ich bin halt auch Spaß. Nicht so ein es macht halt Spaß. Man muss halt sagen, Schalke had it coming. Ne? Also ja. Nichts gegen Schalke, den Verein oder die Fans. Ich hier Weekend mit dem ich ja auch down. Der ist ja selber großer Schalke-Fan und ich habe überhaupt nichts gegen Schalke. Ja? Das möchte ich mal ganz kurz festhalten. Ja? Das ist nicht die Bayern oder so. Oder das ist nicht Wolfsburg. Aber mit diesem Arschloch an der Spitze, das ihr da jahrelang hattet, ja, da kann man doch nur schadenfroh werden. Das war doch wirklich ein Taktpakt mit dem Teufel, den ihr jetzt halt einfach gnadenlos bezahlen müsst, ja. Da können die Fans nichts dafür. Die Fans mochten den ja auch nie.
Ja, es ist auch eine self-fulfilling prophecy gewesen, weil jeder hat gewusst ab einem gewissen Zeitpunkt, wen man da mit Tönnies, man kann ihn ja auch mal beim Namen nennen.
Ja, Tönnies, Schweinhorn.
Tönnies, wen man da so vor sich hat. Und es wusste ja auch jeder grundsätzlich um seine Ansichten, um seine, ja, etwas, ich sag mal, tölpelhaften Ausdrucksweisen, die einfach grundsätzlich definitiv sich rassistisch anhören. Ich will ihn jetzt nicht Justiziar einen Rassisten nennen, aber ich sag mal so, wer sich so äußert, der braucht sich nicht wundern, wenn das am nächsten Tag irgendwo steht und wenn auf Bannern.
Aber ist halt auch so dumm. Dann, also das ist die dümmste rassistische Aussage gewesen, die je jemand gemacht hat. Das war so, die Afrikaner sind ja schuld, wo man so denkt, Bro, wir reden über Klimawandel, CO2, ja. Bro. Das kann man von einem Unternehmer mal erwarten, dass man weiß, dass es nicht der afrikanische Kontinent ist, der den meisten CO2 ausstößt, Bro.
Das war so ein bisschen South Park, sie klauen unsere Jobniveau. Sie klauen unsere Jobs-Niveau.
Das ist absurd. Also das ist auch, alles daran ist einfach falsch. Und das ist ja nicht das Hauptproblem nur von ihm gewesen, sondern auch diese ganze, ich meine, Schalke blutet doch jetzt dafür, dass sie einfach weit über ihre Verhältnisse da das größenwahnsinnig eingekauft haben, auch falsch eingekauft haben. Also ich, wie gesagt, ich bin kein Experte, aber da ist es ja so offensichtlich, ja. Viel zu hohe Gehälter für das ist wirklich das HSV-Syndrom, ja. Das tut weh, ja, wenn man mit dem Hamburger Sportverein verglichen wird. Aber es ist dasselbe Ding. Du hast irgendeinen Großinvestor, der sich einmischt in die Entscheidungen des Fußballvereins, dann hast du schlechtes Management, dann kaufst du die falschen Spieler für viel zu viel Geld, dann kommt die erste Krise, machst du eine Rechnung auf und sagst, ja, wir spielen die nächsten 5 Jahre sicher Champions League und damit, wo man sagt so, also ihr seht schon, dass es 4 Champions League Plätze gibt und dass ihr mit Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim, Bayern und Dortmund allein schon 6 Vereine habt, die auch alle dasselbe vorhaben, ja, also dann, dass man wenigstens mal rechnet und sagt, naja, vielleicht spielen wir auch mal 1-2 Saison überhaupt nicht in Europa, ja, aber das wurde ja offensichtlich gar nicht einkalkuliert. Dann holen sie Tedesco.
Du weißt auch, das HSV-Syndrom, ja.
Dann holen sie Tedesco, ja, gegen den ich auch, wo man sagt, klar, der hat eine gute Arbeit gemacht, wahrscheinlich da im Harz. der Harz wäre das Erzgebirge. Aber der spielte keinen attraktiven Fußball. Also zu denken, dass Schalke, als sie Vizemeister geworden sind, dann größenwahnsinnig zu werden und sagen, wir werden jetzt jedes Jahr Vizemeister, wo ich sage, mit welchen Spielern und mit welcher Leistung? Mit Burgstaller, der seine besten Jahre beim 1. FC Nürnberg im Mittelfeld der 2. Liga hatte? Ja, Burgstaller ist jetzt bei St. Pauli. Freut mich komplett für den, ja. Da passt der auch hin. Aber Champions League, Burgstaller ist ja wirklich ein Chancentod. Der ist ein Arbeiter, ja. Der ist so ein bisschen wie Martin Harnik. So. Heißt Harnik mit Vornamen Martin? Nein.
Ja, Martin Harnik.
Doch, Martin Harnik. Auch ein Typ, ja. VfB kennt sich aus mit solchen Spielern auch. Ja, auch ein Typ, wo man sagt, der ackert,
Wühler.
Klar, also so Mentalitätsspieler, keine Frage, aber der ist einfach, also wie viel Buden der nicht gemacht hat, der mehr Buden nicht gemacht hat, als er gemacht hat, wesentlich. Also so, der brauchte ja 5 Großchancen, um eine mal reinzuholen, ne, so. Lässt sich immer leicht sagen, klar, Bundesliga ist schnell, aber so, und da muss man ja dann sagen, dann holt man, und dann will man Klaas-Jan Huntelaar ersetzen mit so jemand oder weiß nicht, wer den ersetzen sollte.
Ich glaube, zu der Zeit war es eh die Frage, verlängert man nochmal mit einem älteren Spieler? Das Problem haben grundsätzlich viele Vereine. Das kann man mal richtig und mal falsch machen. Viel wichtiger ist, wie geht man mit der Entscheidung danach um und versucht man konsequent zu sein und dann auch wirklich Ersatz zu verpflichten. Ich glaube, das ist bei Schalke einfach grundsätzlich auf dem Level halt nicht passiert. Also du hast natürlich dann weiterhin Spieler gehabt, die ähnlich funktioniert haben wie Huntelaar, aber halt zwei Ligen drunter gefühlt. Also natürlich wurde danach jetzt niemand als adäquater Ersatz verpflichtet und deswegen, unter anderem deswegen, steht man da jetzt, wo man da steht.
Ja, Wes McKennie ist weg. Der wahrscheinlich technisch beste Spieler von Schalke gewesen. Das ist natürlich... Ich verstehe es, dass sie es gemacht haben. Ne? Die wollen halt die Insolvenz ab. Ich meine, der spielt bei Juve. Das sagt ja auch alles darüber aus, wie gut der ist.
Der wird ja auch wahrscheinlich jetzt verkauft. Also das ist ja auch logisch, weil man gemerkt hat, okay, das ist nicht das Schalke-Level, was aktuell gehalten werden kann. Das ist vielleicht auch nicht das Juve-Level. Also ich sehe Wes McKennie ehrlich gesagt
eher dazwischen
irgendwo. Ja, genau.
Der könnte gut, wenn das, glaube, der weißt du, wo der gut hinpassen würde, ganz böse gesagt, zu VfL Wolfsburg. Das ist doch so ein typischer Spieler, ja, wo man sagt, der hat eigentlich schon fast internationale Klasse. Der ist mir zu
sympathisch für Wolfsburg.
Ja, nee, ich will dem jetzt auch nichts Böses. Der hat sich auch sehr gefreut, als Schalke gegen Hoffenheim gewonnen hat. Nur, es ist doch so, es gibt doch so wirklich so High-Potential-Spieler, wo man sagt, okay, es reicht nicht so ganz für jetzt irgendwie Man U oder Bayern oder eben Juve, wo man sagt, ja, die könnten da spielen, aber die kriegen dann halt so... Die kriegen halt so Einsatzzeiten im Pokal oder so. Ja? Oder in der Vorrunde so gegen Panathinaikos Athen in der Champions League. Wo man sagt, das kann nicht deren Ziel sein, als so talentierter Spieler da zu sein. Und solche Spieler, die landen ja dann oft mal bei so komischen Emporkömmling-Vereinen, die denen dann so Optionen eröffnen. Also ich habe das Gefühl, Wolfsburg hat das lange so gemacht. Nur einmal, muss man sagen, hat Wolfsburg wirklich einen Kuh gelandet. Wie zur Hölle haben die Kevin De Bruyne bekommen damals?
Das ist irre auf jeden Fall.
Also er war noch jung wahrscheinlich
einfach. Ja, ja, genau. Und Laie von Chelsea ist halt, da kannst du halt mega kannst du mega Glück haben, ganz einfach. Also du kannst Jadon Sancho kaufen, aber du kannst halt auch Rabi Matondo kaufen. Die beiden Versionen gibt es und irgendwo dazwischen bewegen sich die meisten Spieler und dann gibt es halt einen, der mit den 6 Sternen anstatt den 5 und das ist dann, das sind dann Sancho und De Bruyne.
Ja, aber Sancho schwächelt ja auch. Wobei man sagen muss, der wird schon wieder kommen. Das ist ja eh das Interessante Dortmund, ne? Also die haben jetzt verloren gegen Leverkusen, muss man ja auch sagen, Leverkusen spielt ja auch so gut wie seit 10 Jahren nicht mehr. Das muss man ja auch mal festhalten, ja. Ich bin wirklich kein Fan von denen, aber der Bosch hat da schon, also ist schon krass. Also ich finde, die spielen richtig geil. Also dass sie da gegen Bayern, die haben ja dann so ein paar Fehltritte jetzt irgendwie sich erlaubt gegen irgendwelche nicht so guten Mannschaften auch. Was ein bisschen schade ist, weil ich wirklich gedacht habe, oh, das war immer wieder überraschend. Seit Klaus Toppmöller kommt Leverkusen nicht mehr in Bayern Konkurrenz. Ja? Also man war ja eigentlich immer so Leverkusen, ja, wenn die packen mal Champions League, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, wenn sie Achter, ja, und wenn es normal läuft, werden sie Sechster und spielen in der Europa League. Okay. Das ist echt erstaunlich, was der da gemacht hat. Diaby, was für ein Spieler, ey. Also wie schnell ist der denn bitte? Oder? Bailey auch wieder voll in Form, war ja auch lange Zeit irgendwie nicht. Das hat der Bosch irgendwie auch hingekriegt, dass der wieder Harvards geht. Dann sagen die so, oh ja, wir haben ja diesen 18-Jährigen hier. Das ist, Florian Wirtz, nie gehört, ja, setzen wir mal gegen Bayern ein. Oh, macht ein Lobvortor gegen Manuel Neuer. Oh. Why not?
Danke.
Ja, und ja, dann danke. Auch die Bude da jetzt wieder, also Wirtz, das war ja wirklich so, dass man so gesagt hat, Florian Wirtz, nie gehört, wer soll von Leverkusen kommen? Also alle gucken hier irgendwie auf Dortmund mit ihren Youngstars, ja, dann bringen die so einen Typen und muss sagen, das ist ja, der spielt ja eine Saison, die weit über den von Bellingham oder würde ich jetzt sagen, ja, der ist jünger als die alle und spielt eben auf dem Level, wo man auch sagt, wo kommt der auf einmal her? Was hat der in der Jugend gemacht?
Das Erwartungsding, ne? Also wenn du einen Bellingham holst für eine Ablöse von, ich glaube, 10 Millionen oder ein bisschen mehr und du hast den dann da auf dem Feld und der bringt Leistung, dann sagst du, ja gut, der ist halt 17, hat 10 Millionen Euro gekostet, der muss halt auch ein bisschen was bieten. Und dann hast du einen Florian Wirtz, der kommt aus der Jugend, ist eigentlich noch gar nicht im Alter dafür, Bundesliga zu spielen, könnte locker noch in der A-Jugend spielen. Und macht das Gleiche wie sein Vorgänger, der ja auch nicht alt war mit Havertz. Das muss man ja auch...
Was machen die da in Leverkusen? Die scheinen eine ganz gute Arbeit zu machen, auf jeden Fall.
Wir haben ja vorhin auch über Ligen gesprochen beim Fußball. Ligen beim Rap ist immer schwierig, ist da auch total subjektiv und so weiter. Aber was es auf jeden Fall gibt, sind ja Bubbles. Also Personen, mit denen man einfach ein bisschen mehr zu tun hat. Leute, wo die Musik sich ähnelt, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Über Weekend haben wir vorhin schon gesprochen. Dann gab es von dir in der letzten Zeit auch Tracks mit Panikpanzer zum Beispiel oder mit Mauli. Das sind ja auch alles Künstler, die so Millie ein bisschen
Dance
im erweiterten...
Waving the Guns. Millie Dance von
Waving the Guns. Genau, das sind ja alles Leute, die so ein bisschen in dieser... Oder würdest du sagen, dass das alles Leute sind, die in deiner Bubble, ist immer so ein böses Wort, aber ich benutze es jetzt einfach mal, die in deiner Bubble verkehren?
Also ob Mauli in meiner Bubble verkehrt, weiß ich nicht so genau. Ich kann mir vorstellen, Maulis Publikum, also wenn man Bubbles nimmt, als sowas so ein Publikum haben, ja, also so, dass es eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen allen gibt. Also du kannst diese Bubbles, ich habe das auch in meiner Sendung mal durchexerziert, ja, diese Bubbles sind relativ eng und geschlossen. Es gibt im Deutschrap, ich habe mal versucht zu zählen, aber ich würde sagen, es gibt irgendwo zwischen 10 und 12 Bubbles im Deutschrap. In denen du immer wieder die gleichen 20 Hanseln sozusagen triffst. Also wenn du dir anguckst, wenn du auf Spotify oder in jedem anderen Streamingdienst auch Hörten auch, ja, also was hören die Leute, die das haben, drehst du dich immer im Kreis, wenn du auf die Leute klickst, also wenn du auf UZU klickst, Leute, die das hören, hören auch, dann wirst du immer Fertoni, Gold Roger, Audio 88, Yesin, Zugezogen Maskulin, Tua, ich nenne das jetzt mal so die Alternative Rap Bubble, ja. Und dann gibt's aber auch so Bubble, es gibt zum Beispiel eine Boom Bap Rap Bubble, ja, also so eine, die wirklich, also wo man wirklich sagt, okay, das ist so auf 90er, ja, da gibt's, das ist eine eigene Bubble, also da gibt's dann so Leute wie Classic der Dicke oder Retro Gott und Hulk Hoden, Eloquent auf eine gewisse Weise, wobei der sich jetzt auch noch weiter anders entwickelt,
diese klassische Battle Rap Bubble, die es dann gibt mit so Morlock Dilemma, Shaka One, wie sie alle heißen.
Das ist tatsächlich die Bubble, die sich dann auch noch am meisten, so, da gibt's dann schon Überschneidungen, also diese Blasen, die gehen schon so auch ineinander über, aber tatsächlich ist es auch, also ich sag jetzt mal so, wenn du wirst jetzt selten zum Beispiel bei mir, wenn du das reinguckst, wirst du nicht Morlock Dilemma sehen. Unter denen hörte auch. Ja. Das liegt, glaube ich, daran, dass die schon nochmal ihre eigene Bubble haben. Wobei ich zum Beispiel Morlock Dilemma sehr gerne höre, aber ich glaube, ich passe auch nicht so gut in diese Bubble, weil ich sehr breit höre. Aber es gibt ja auch so neue Bubbles, ja. Also es gibt so, ich würde mal sagen, es gibt so eine BHZ-Bubble, ja. Diese Leute, die hören, die hören BHZ, Lugatti und Nine aus Köln, die hören aus Hamburg hier Kwame. Die hören, das ist so eine eigene, da gibt's auch so eine eigene Bubble, dann gibt's eine Bubble. Und da würde ich sagen, ist Mauli vielleicht in einer anderen Bubble als ich. Ich weiß aber nicht in welcher. Also müsste man mal gucken. Vielleicht hat Mauli auch einfach seine eigene Dings.
Vielleicht ist er die Schnittmenge von vielen. Vielleicht geht er genau in die Schnittmenge von einigen. Ich meine, er produziert ja auch.
President ist so in der Schnittmenge von dieser Morlock Dilemma, MC Bomber, Shaka One, Diop Bubble und der Bubble, in der ich bin, denke ich. Von den Hörern gibt es da diese Überschneidung.
Das Ganze kannst du alles wissen, weil du natürlich Rap ähnlich intensiv verfolgst, wie man aus deinen Ausführungen beim Fußball jetzt gerade schon herausgehört hat, weil da hat man schon gemerkt, dass da auf jeden Fall in beiden Fällen sehr viel Inbrunst, sage ich jetzt mal, drin steckt. Du hast aber auch jahrelang eine Deutschrap-Sendung moderiert, die leider vor kurzem oder wo die vor kurzem mitgeteilt worden ist, dass sie endet. Und das war.
Wann kommt der Podcast raus? Fritz? Also vielleicht gibt's sie noch da bis dahin. Also gibt's noch eine Woche. Also jetzt nächste Woche kommt noch eine Sendung. Aber das vielleicht, wenn du das jetzt hier rausbringst, ist es dann vielleicht schon gelaufen.
Also ich wollte es am Mittwoch oder am Donnerstag rausbringen. Am Donnerstag habe ich Geburtstag, dann wollte ich es ganz gerne
am Donnerstag ist, tatsächlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist meine letzte Sendung.
Ach krass, okay. Ja gut, dann versuche ich es mal am Mittwoch und gucke dann mal, ob ich das oder werde das dann mal mit ins Intro nehmen. Ja cool, also okay, aber sie endet ja auf jeden Fall. Da hast du auch ein Statement quasi zu rausgebracht und hast das nochmal so ein bisschen erklärt, beziehungsweise so diesen richtig krassen Einschnitt bei dir auch so ein bisschen, ja, vielleicht sogar schon ein kleines, ganz klein bisschen für dich verarbeitet, indem du einfach so, also für mich kam es so rüber, als du so, als dass du so einen kleinen Cut für dich machen wolltest und sagst so, ich muss jetzt oder ich will jetzt was anderes oder ich will jetzt mit der Zeit, die ich dazu habe, will ich jetzt einfach mehr rappen.
Ja, warte mal, nee, formulier, wie kannst du die Frage nochmal formulieren?
Du hast in dem Statement für dich einen Cut gemacht und ich habe so raus, oder ich habe für mich rausgenommen aus dem Statement, dass du gesagt hast, dass dich das auch vielleicht ein bisschen dazu gebracht hat, unfreiwillig, zu sagen, ich mache jetzt eben Rap deutlich mehr, als ich es vorher getan habe.
Nee, aber das hängt nicht mit der Sendung zusammen. Mhm. Also die Sendung war ein Arbeitstag die Woche. Das hat jetzt nicht mich davon abgehalten, mehr oder weniger zu rappen. Der einzige Grund, warum jetzt mehr Songs von mir rauskommen, ist Corona. Das ist der einzige Grund. Und zwar, weil man sich ja einfach klar machen muss, dass einfach ein großer Teil von meinem Job einfach weg ist seit einem Jahr. Also wenn du die ganze Live-Geschichte nimmst, ja, also wie viele Konzerte spiele ich im Jahr? Irgendwas zwischen 30 und 40, ja, im Schnitt. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist ja doch nur 40 Tage im Jahr. Aber das ist natürlich Quatsch. Also da musst du locker was, die Organisation, das Proben, das Hin- und Herfahren, das Ganze, da musst du eher doppelt so viele Tage reinrechnen. Ja? Und wenn du jetzt sagst, wie viele Arbeitstage hat so ein durchschnittliches Jahr? Ja, nicht 365, sondern sagen wir mal mit 200. Ja? Dann ist halt die Hälfte meiner Arbeitstage quasi weg. Also ich würde sagen, die Hälfte meines Jahres bin ich damit beschäftigt, Live-Konzerte zu organisieren, vorzubereiten, hinzufahren, die zu spielen, die abzurechnen, mir die zu überlegen, ja, ich muss dann eine Live-Show auch bauen, ja, und lauter so Sachen, und das ist halt jetzt einfach komplett weg, also man hat quasi die Hälfte meines Jobs gestrichen, und das ist ja anders als bei anderen Leuten in der Corona-Krise so, dass das halt wirklich seit März weg ist. Also bei mir sogar noch länger, weil ich jetzt im Januar, Februar, also ich habe kein normales Konzert mehr gespielt seit über eine. Und das heißt, ich mache einfach nur das, was ich halt machen kann in dieser Situation, weil ich kann ja jetzt nicht auf einmal, ich kriege ja jetzt nicht irgendwie einmal irgendwo einen Fulltime-Job her, sozusagen, den ich machen kann, sondern ich habe halt Zeit und bin jemand, der arbeiten will und muss, und hab mir jetzt deshalb dieses Experiment gesetzt, zu sagen, ich bringe jetzt jeden Monat einen Song raus. Ja? Ein anderer Grund ist auch noch dafür, dass ich eine Förderung bekommen habe von der Initiative Musik. Und die muss auch in dieser Zeit sozusagen passieren. Also ich muss das jetzt machen, wenn ich die Förderung eincashen will.
Das heißt, du musst liefern für die Förderung.
Ja.
Aber so blöd es klingt, ja klar.
Aber das heißt ja nicht, dass ich das jetzt mache, um das, also das, man kriegt die Förderung.
Nein, nein.
Man kriegt, also man muss sagen, die Förderung kriegt, man kriegt kein Geld, ne? Also es ist nicht so, dass du Geld kriegst und dieses Geld, dann hast du das oder dann gibst du es aus oder nicht, sondern du kannst quasi nur, wenn du was machst, das dann von der Förderung rückwirkend absetzen, sozusagen. Also wenn ich nichts machen würde, hätte ich auch nicht mehr Geld oder weniger als jetzt, sondern es senkt quasi die Produktionskosten.
Und dann reichst du quasi etwas ein und die beziffern das? Oder es gibt einen festen Betrag dafür, für diese Förderung?
Nee, der Betrag ist schon festgelegt, den will ich aber jetzt nicht sagen. Also wie viel es insgesamt ist. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, wenn jetzt Kau einen Beat für mich gemacht haben, dann kann ich zum Beispiel sagen, Kau, stell mir den ja natürlich in Rechnung. Und dann kann ich diese Rechnung, dann bezahle ich die. Und dann kann ich aber diese Rechnung quasi der Förderung der Initiative Musik melden und sagen, hey, hier, ich hatte diese Ausgaben und aus meinem Gesamttopf, den sie mir zugewiesen haben, kann ich die dann absetzen, sozusagen. Kriegt das dann zurück.
Der 16-jährige,
eine sehr gute
Rapper.
Sache. Also es ist sehr wichtig, dass es das gibt, weil, weil ohne Live-Geschäft ist Musik nicht rentabel. Nicht nur, also es macht Minus. Ne? Also das muss man sich ganz klar machen. Ohne Live ist Musik von Leuten wie mir Minus.
Deswegen, Leute, sobald es wieder geht, auf Konzerte gehen, die Leute live unterstützen, denn es ist ein großer und wichtiger Anteil eures Lieblingskünstlers, dass er auf Bühnen stehen kann. Und deswegen solltet ihr euch das gönnen, wenn ihr das könnt. Und natürlich auch alles mögliche andere, Vinyl kaufen. Es gibt in letzter Zeit häufiger bei Künstlern ich weiß nicht, ob du die Frage auch schon gestellt bekommen hast, wahrscheinlich schon. Die Frage, ja, okay, wir verstehen das. Du hast jetzt, bist jetzt am Struggeln momentan. Viele sind am Struggeln, aber du bist eben auch am Struggeln. Wir möchten dich ganz gerne unterstützen. Und dann kommt oft so, ja, dann, also, es wird da nicht ein PayPal-Link rüber geschickt, sondern es ist dann oft einfach dieses Ding von, hey, ich hab das, supporte mich doch so.
Ja.
Wie, also kriegst du das auch mit oder, also das, die Frage wirst
du wahrscheinlich auch gestellt bekommen? Ich mach das genauso. Also ich sag den Leuten auch, hey, kauf doch einfach eine Vinyl. Die sagen, ich habe keinen Plattenspieler, wo ich so denke, ja, aber es ist doch ein schönes Cover, kann man sich vielleicht irgendwo hinstellen und wenn ihr, so also die behält auch einen Wert. Also eine Vinyl, wenn du die dann irgendwann nicht mehr willst, kannst du die auch wieder verkaufen. Ich habe so ein bisschen ein Problem damit, Spenden einzusammeln. Ich bin da ehrlich, also ich nage ja nicht am Hungertuch. Ich finde das irgendwie komisch. Auf der anderen Seite, klar, am Ende des Tages verschenken wir alle unsere Musik, ne? Also wir verschenken das. Ich finde das nur ein bisschen komisch, dass jetzt so ein paar Leute, dann so ein paar wenige Fans sollen dann halt bezahlen und für etwas, was alle anderen kriegen. Also warum? Das System ist halt scheiße. Also das ist einfach dieses System Spotify, weißt du, die Leute, die gucken da drauf und sagen so, ja, aber Spotify zahlt doch Geld. Wo man sagt, also erstmal zahlt Spotify am wenigsten von allen Streamingdiensten, ja, das muss man auch mal festhalten, mit Abstand. Nee, das stimmt nicht, YouTube Red oder wie das heißt, zahlt noch weniger. Aber okay. Das ist einfach so. Und da muss man halt sagen, ja, ihr seht das vielleicht und dann rechnet ihr euch vielleicht aus, weil ihr im Internet gesehen habt, wie viel man kriegt, wie viel so 5 bis 6 Millionen Streams, was ich so im Jahr mache, ja, wie viel das ist. Und dann sagen die so, oh ja, da kriegst du aber doch 20.000 Euro oder 25.000 Euro, wo ich so denke, was ist das für eine Milchmädchenrechnung? Also die Produktion von einem Song, ja, ist halt einfach schon wahnsinnig teuer. Die Leute haben überhaupt keine Vorstellung. Was denken die denn, was ein Video kostet? Wenn du das nicht, klar, die Leute denken, warum drehst du nicht mit deiner Handykamera? Ich muss so denken, ja, weil es scheiße aussieht und weil das halt damit kann ich gleich sagen, Leute, guck mal, ich bin Amateur und habe keinen Plan, was ich tue. Also das ist ein bisschen übertrieben, man kann schon auch mit der Handykamera drehen, aber vom Prinzip, ne? Also
ist klar.
Die Leute, die denken in so Prinzipien, wo ich sag, klar, wenn du 16 bist, ja, und du machst deinen eigenen Song da zu Hause und haust den auf Soundcloud, ja, dann mischt den vielleicht dein Kumpel, ja? Der klingt dann aber auch so. Also die Leute, die checken nicht, jeder weiß, dass Menschen, die Profis, die du engagierst für sowas wie Mischung oder Mastering, ja, oder auch Produktion, ja, wenn du professionell Musik produzierst, dann ist das teuer. Ich sag mal, ein Song kostet nicht unter 1.000.
Das ist ja auch deren Job. Die müssen ja auch Geld damit verdienen, dass sie ihre Arbeit machen. Und dementsprechend kostet die Arbeit natürlich auch Geld.
Das sind ja auch Experten.
Klar.
Ne? Also ich merke das richtig, dass es auch kein Verhältnis dafür gibt. Mir hat mir jemand geschrieben, bei diesem Video, das Video zu Kranichkick. Ja? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses Baseball-Video. Ja? Da hat mir auch jemand geschrieben, was hat denn das gekostet? Ich schätze mal so und so. Ja? Und der hat sich halt... was der getippt hat, was das gekostet hat, war halt, das hat halt das Fünffache gekostet. Das Fünffache. Mhm. Nicht das Doppelte oder ein bisschen mehr, sondern der hat halt gedacht, du kriegst so ein Video für diese Summe, die er dann so, hab ich gesagt, das, also, dir ist schon klar, dass da so Profis dran sind, das kriegst du nicht für diese Summe, so. Also, und da muss ich sagen, da ist kein Verständnis für da. Man kann die Fakten auf den Tisch legen. Du müsstest eigentlich heutzutage, wenn du mit Streaming das nur auf Null bringen willst, also hast du noch nichts verdient, ja, dann ist deine Arbeit noch nicht entlohnt, dann hast du immer noch für nichts gearbeitet. Musst du eigentlich mit jedem Song, wenn du noch ein Video drehst, ich müsste, glaube ich, um meine Musik zu refinanzieren, schon eher so das Doppelte an Streams machen, was ich im Moment mache. Und da kann man jetzt sagen, ja, dann bist du halt nicht erfolgreich genug, ja. Warum machst du nicht 6 Millionen Stream, nicht 20 Millionen Streams im Jahr? Wo ich sag, Leute, 20 Millionen Streams im Jahr, da musst du schon ein Star sein dafür, ja. Also ich finde jetzt, dass meine Musik irgendwie 6 Millionen Mal abgerufen wurde im Jahr, das ist gar nicht so wenig. Also, so, weißt du, ich habe das Gefühl, die Leute haben keine Vorstellung von Größenordnungen, ja. Ich denke mir immer so,
haben sie auch nicht.
Genau, mach mal von dir zu Hause ein Video und schaff mal, dass das mehr als 100 Leute gucken. So. Und wenn du sagst, wenn ich jetzt sage, ja, guck mal, ich hab Songs, die machen halt 200.000 Plays, ja? 200.000 Mal wurden die angehört. Ja, das reicht aber nicht, um die zu finanzieren. Das reicht nicht mal, um den Song zu bezahlen, ne? Und das, da muss man jetzt halt sagen, das ist jetzt auch ein Corona-Problem, weil, ich sag jetzt mal so, mein Fame-Level reicht ja aus, um von Musik zu leben, weil ich halt Konzerte spielen kann. Ja? Dann ist auch okay, dann kann ich auch davon leben. Aber dieses Internet-Business, also früher konntest du von Musik leben, wenn du 20.000 Platten verkauft hast. Heutzutage machst du 10 Millionen Streams und kannst nicht davon leben. Das ist halt der Unterschied.
Und ich glaube, die Entwicklung ist da einfach auch das Problem. Also dass 20.000 Platten viel sind, die man verkauft, ist klar, dass 20.000 Views, die man hat, nicht viel sind für jemanden, der nicht den Überblick hat über so ein Business, ist dann irgendwie auch klar eigentlich, ne? Also ist für den nicht klar und für den allgemeinen Rezipienten schon, weil Klicks sind eben oder Views sind eben keine Käufe. Das muss man ja auch nochmal festhalten. Also klingt sehr simpel, aber es sind keine Käufe. Also man hat damit nichts erworben. Man hat keinen Geldbetrag fix dafür überwiesen, für diesen Künstler auch. Sondern man hat eine Flatrate bei Spotify quasi für Musik und jeder bekommt gießkannenmäßig was ab.
Ja, ja, Spotify verteilt ja auch um, ne? Also das muss man auch sagen. Also mit jeder Playlist, die anlegen, entscheiden die ja, wo dein Geld, was du da in deinem Premium-Account drin hast, wo das hingeht, ja? Das geht ja nicht. Mhm. Künstler, ich sag's mal, alle Künstler, die ich heute in dieser Sendung aufgezählt habe, sind ja nicht in Playlisten. Und dann kommt Spotify mir wahrscheinlich mit, ja, aber du bist doch, heute ist ein neues Single rausgekommen, du bist doch Deutschrap brandneu. Ja, das ist Quatsch, also weil ich bin da drin, aber halt auf Platz 50, ja, kommen die meisten, die ins Playlist hören, nicht hin. Und man muss halt auch dazu sagen, die können mir erzählen, was sie wollen. Ich sehe ja in meiner Statistik, ich kann ja sehen, woher meine Plays kommen, ja, und aus Playlisten kommen die nicht. Da kommen 3%, 2% oder so. Mhm. Also nichts. Also das heißt, ja, ist jetzt sehr businesslastig jetzt
noch. Nee, geworden. Ist aber total gut und auch verständlich, weil man, das heißt ja im Umkehrschluss, dass man sich aussucht, Yuzu You zu hören. Also es ist eine Entscheidung, eine fixe. Bei der Playlist ist es nicht der Fall. Da kann es auch mal durchrutschen.
Genau, also meine Hörer, die ich habe, die hören mich, weil sie exakt mich hören wollen. Dies wird ihnen nirgends angeworben, angepreist, aufgedrängt, übergestülpt, sondern das musst du schon selber wollen. Und das macht es natürlich schwerer, als wenn du halt so Fahrstuhlmusik machst, die dann halt von in irgendeiner Standard-Playliste landet, dann kriegst du natürlich. Ich glaube einfach, dass wir uns sehr daran gewöhnt haben, dass halt im Internet Sachen so Millionen machen, so Millionen Klicks machen und auch auf YouTube und so. Aber ich komme ja vom Fernsehen, ne? Also ich habe früher fürs Fernsehen gearbeitet, Drehbücher geschrieben, K11 und so. Und das war landesweites Fernsehen, also Sat.1, und die haben, also wenn das eine Million Zuschauer hatte, war das schon gut, ja. Und dann reden wir halt so davon und sagen, okay, das ist Sat.1, die senden landesweit und Millionen ist gut. Und da muss man sich mal klar machen, diese YouTuber, ja, wie viel Plays die machen, das ist geistesgestört. Das sind große Unternehmen wie Sat.1 schaffen das zum Teil um 19 Uhr im deutschlandweiten Fernsehprogramm nicht, was hier so irgendwelche Leute mit ihrer Webcam machen. Ne? Das ist halt, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ich meine das gar nicht werten, sondern die Größenordnungen sind immens. Ja? Also eine Million Klicks ist nicht, ich habe eine Nichte, ja, die ist 11. Ja? Und ich hab die hat gemeint, ah, hast du Instagram? Die darf kein Instagram haben. Ja? Dann habe ich gefragt, oh, hast du Instagram? Und ich gemeint, ja, habe ich. Und dann hat sie gesagt, und wie viele Follower hast du? Und ich gesagt, rate mal. Dann hat sie gesagt, 1 Million. Und ich gesagt, wenn ich 1 Million Follower hätte, wäre ich hier mit einem mit einem Porsche vorgefahren heute. Nee, ich hab natürlich weniger, ja. Ich habe irgendwie 25.000 oder so. Und das war für sie ganz enttäuschend, ja? Weil in dieser Kinderwelt solche Zahlen halt so immens krass erreicht werden. Also ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber das Streaming, dass 75% aller Streams von Menschen unter 18 gemacht werden. Also das heißt, das ist halt einfach eine Welt, wenn du so wie ich, und ich werde von unter 18-Jährigen nicht gehört, das ist einfach so, ich mache keine Musik für Kinder, ich mache Musik für ab 20, sag ich mal. So, und die haben ein anderes Konsumverhalten. Das ist, Also ich glaube, was wirklich immer, also ich bin ja seit 10 Jahren in der Medienbranche, ja, als diese Internetzahlen aufkamen, ja, diese YouTuber-Zahlen, diese ganzen Sachen, die Fernsehmacher, die Radiomacher, die ganzen Leute, die seit 30 Jahren im Game sind, die sind hinten umgekippt. Die konnten es nicht fassen. Die haben gesagt, wo kommt dieser Traffic her? Wie machen die das? Ja? Haben ihre eigenen Formate irgendwie ins Internet gestellt, haben da irgendwie 10.000 Plays drauf gemacht und haben gesagt, was passiert hier gerade? Warum werden wir gefickt?
Wie geht das?
Ja, wie geht das? Und das geht einfach nur, das geht irgendwie über so eine dieser internetkomische Hype-Geschichten. Das ist schon absurd. Ja? Und auch absurd, wie schnell das hochgeht und dann auch wieder runter. Ja? Das ist schon krass.
Es bleibt dabei und deswegen gibt es ja auch diese ganzen Speaker und diese ganzen Marketingfachleute. Den Algorithmus, den versteht keiner. Also viele sagen, sie verstehen ihn, aber eigentlich in Wahrheit komplett versteht ihn wirklich keiner, glaube ich. Also ich bin der festen Überzeugung. Ich glaube auch nicht an diese ganzen Speaker.
Die Frage ist halt, ist es wirklich so anders als früher? Also ich habe so das Gefühl, es gibt Dinge, die bleiben gleich. Ja? Also man hatte, ich glaube, große Hoffnung, als das Internet aufkam, dass man gesagt hat, oh, das wird jetzt sozusagen das Konsumverhalten demokratisieren. Aber ich sehe das nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist genauso wie früher. Also als ich ein Jugendlicher war, gab es MTV. Und es gab dann aus meiner Sicht, aus so einer 12-jährigen Sicht oder aus einer 13-, 14-jährigen Sicht, gab es halt, lass jetzt aus einem Genre sein, ja, sagen wir mal, nehmen wir mal Deutschrap, das gab es damals gar nicht, dieses Genre, aber da gab es halt für mich 20 Künstler, ja. Und ich habe auch gedacht, das sind die es gibt, ja, weil ich halt ein Kind war, mhm, oder ein Teenager und es nicht wusste, dass es mehr gibt. Ja, und ich sag mal so, mir hätte jetzt als 13-, 14-Jähriger das, was ich jetzt mache, auch nicht gefallen, weil das ist ja erwachsene Musik. Ich könnte ja der Vater sein von diesen Leuten. Ja, damals war das auch sehr eingeengt. Das Interessante ist, dass es diese Einengung, dass die wieder stattgefunden hat. Also das Internet kam und dann gab's alles, ja, aber die Leute haben es dann am Ende doch wieder eingeengt. Also wenn du jetzt heute wahrscheinlich auf den Pausenhof gehst, ja, dann wirst du kein einziges Kid finden, was da Retro Gott und Hulk Hoden hört, ja, sondern da gibt's dann Kids und die entscheiden sich dann halt so ein bisschen wie in den 2000ern. Haben die Kids,
schöne Idee.
Ja, die Kids haben in den 2000ern gedacht, Rap, das ist erst guter Junge oder Agro Berlin. Und mehr gibt's nicht. So. Und heute kannst du, glaube ich, auf den Schulhof gehen und dann sagen sie, ja, es gibt halt UFO und Kapital und KMN Gang und 187 Straßenbande und noch so ein paar mehr und mehr gibt's nicht. Das ist nicht in deren, mhm, ja, Apache, so. Ich bin mit meinem Album, weil Albumcharts werden ja nach dem Wert, also die werden errechnet nach dem Umsatz, den du machst in der Woche. Ja, da machst du ja mit ich verkaufe ja 2000 Vinyl in der ersten Woche, dann machst du richtig viel Umsatz sozusagen, ja. Und das heißt, ich war auf Platz 1 der Hip-Hop-Charts mit meinem letzten Album. Und auf Platz 2 war Apache und Platz 3 Farid Bang und so. Und das habe ich dann so getwittert mit dem Tweet, bitte Apache, bitte Apache, bitte Apache. Oh, UCU, auch okay, spitze. Und wie viel Dings ich dann bekommen habe, gesagt habe, hä, wer ist das denn und warum ist der auf 1 und wie kann das passieren? Weil halt in deren Welt, die verstehen weder wie die Charts, also natürlich ist Apache 100.000 Mal so groß wie ich, ja, das ist gar keine Frage. Ja? Mhm. Und natürlich ist diese 1, die ich da gekriegt habe, ich war Platz 11 der Albumcharts und Platz 1 der Hip-Hop-Charts, weil diese Hip-Hop-Acts bringen keine Platten mehr raus, weil die Kids kaufen es nicht. Und so kannst du halt super einfach auf die 1 gehen in den Hip-Hop-Charts. Aber man hat so richtig gemerkt, so, ja, nie gehört, also Apache und Farid kenne ich, aber wer ist das denn? Ja, weil in deren Welt existiert es nicht. In deren Welt existiert kein Audio 88 und Yesin. Da existiert außerhalb, sag ich mal, dieser Pop-Street-Rap-Bubble gibt's gar nicht, weil die denken, diese Welt ist diese komische Soap-Opera aus diesen paar, ne, aus diesen paar Millionen, ja, Klick-Leuten.
Jetzt könnte man natürlich aber auch noch denken, ja super, alles klar, dann überschneiden sich diese Bubbles, von denen wir vorhin gesprochen haben, ja richtig gut. Und die Leute, die bisher nur mit Street-Rap zu tun haben, die hören vielleicht auch meinen Kram. Jetzt kannst du ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Die Zahlen sind wahrscheinlich enttäuschend, oder? Weil natürlich kriegen das alle mit, aber richtig hören oder kaufen.
Na, ich glaube, also was ich wirklich gelernt habe aus dem letzten Album ist Platz 11 der Albumcharts, was für mich aus einer Sicht von jemand wie mir, der aus den 90ern kommt, so völlig absurd, ja, Dream Come True oder Platz 1 der Hip-Hop-Charts, das ist völlig irrelevant. Das interessiert keinen. Also das juckt niemanden. Das interessiert nicht mal mehr die Leute, die es jucken könnte, nämlich die Leute, die Festivals oder so organisieren, sondern das interessiert keinen. Ich glaube, du hast heute nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast einfach unfassbar viele Fans, also du bist irgendwie bei den Kids extrem am Start, oder du bist irgendwie sowas, was so eine Berlin-Bubble mag. Also es gibt ja immer wieder diese Künstler, ja, die vermeintlich total groß sind, ja. Die sind aber gar nicht groß, sondern die sind so ein bisschen, also es gibt quasi Bubbles Liebling. Also es gibt halt, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil das alles Künstler sind, die ich eigentlich gut finde, auch selber. Ja. Mhm.
So für den Hip-Hop-Feuilleton.
Genau, also so Künstler, die halt die Leute, die sich mit Kunst und Musik auskennen, lieben, ja, die so all diese großen Hip-Hop-Journalisten oder die großen Musikjournalisten mögen und die dann auch bei einem Major gesigned sind meistens, ja, und die kriegen dann eine wahnsinnige Aufmerksamkeit, kriegen einmal so einen großen Blast, aber am Ende des Tages kann ich, also heutzutage in dieser bösen Welt, kann ich ja nachgucken, was die für Zahlen haben, wie viele Tickets die verkaufen oder wie viele Streams die machen, ja, und die liegen dann so auf meinem Level, ja, und aus der Welt, aber dieser komischen Bubble, sind die dann so 10-mal so groß wie ich, aber die sind in Wirklichkeit, spielen die zum Teil kleinere Locations als ich, ja, aber in dieser, also das ist die andere Möglichkeit, wie du noch irgendwie dein Festival-Gagenwert ein bisschen nach oben treiben kannst, ist, wenn du so einen komischen, wenn irgendjemand mal geglaubt hat, du bist the next thing, ja. Das ist auch noch gut. Das hat bei mir auch niemand geglaubt. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich auch vergleichsweise alt war bei meinem Breakthrough-Album Shibuya Crossing. So. Mhm. Das ist sehr Business-Talk, sehr wenig Fußball.
Vollkommen okay. Wir haben ja relativ am Anfang gut darüber gequatscht. Ich wollte eigentlich ganz gerne noch mit dir über die Männers sprechen. Sollen wir das noch kurz machen? Oder?
Über die Mittelschicht Männers, mein neues Single?
Ja, genau. Ich wollte kurz mit dir, wo wir jetzt über... Naja, okay. Ich wollte kurz mit dir, wo wir über Fans und Nicht-Fans, dann auch nochmal kurz über Hater und Nicht-Hater sprechen und warum deine Feinde so sind wie Dr. Benz.
Ja, gerne. Dann, also, ich würde es kurz erklären, das ist natürlich eine Anspielung an diese Savage-Zeile. Die meisten meiner Feinde sehen aus wie Dr. Renz. Und ich glaube, dass das bei Savage nicht stimmt. Also ich glaube, dass die Leute, also zumindest er fand die, also aus seiner Sicht vielleicht, ja, also er fand die scheiße, aber ich glaube, so Leute wie Dr. Renz fanden ihn gar nicht scheiße, sondern haben gedacht, ey, das ist ja mal geil. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich fand diese Zeile so passend, weil ich so denke, Dr. Renz sieht ja mehr oder minder eigentlich aus wie ich. Ja, also wenn man es jetzt so phänotypisch nimmt, ja. Das ist halt so ein mittelschichtiger White Boy, so, ne? Und ich kenne Dr. Renz auch, der heißt Martin mit echtem Namen und ist ein netter Typ und ich mag den. Und zwar auch, und ich fand das halt so lustig, weil ich so gedacht habe, auf mich trifft diese Zeile tatsächlich zu. Weil ich lebe ja, wir haben ja über Bubbles geredet und ich lebe in einer Bubble und in meiner Bubble habe ich halt keine Hater aus diesem Kinder-Straßenrap-Lager, weil die Kinder mich nicht kennen. Also die fänden mich wahrscheinlich auch nicht so cool, wenn sie wüssten, dass es mich gibt, aber die wissen nicht, dass es mich gibt. Ja, also,
und man muss es wäre ihnen einfach egal, weil das wäre so, wär für die Fahrstuhlmusik, die du vorhin angesprochen hast, weil das catcht die ja nicht. Du hast ja gar nicht die Inhalte, die brauchen, damit man eben mit den Jungs rollen kann und keine Ahnung was.
Genau, also das ist wahrscheinlich, für die wäre ich halt so wie Casper oder so. Also die wissen, dass es das gibt, aber es ist ihnen halt völlig egal. So. Die Street-Jungs, mit denen man ja, wenn man wie ich so in der normalen Hip-Hop-Szene aufwächst, also so wie ich in Battles und so diese klassischen Jam-Battles-Weg, dann triffst du ja die Street-Jungs auch. Und die Street-Jungs hatten auch nie wirklich ein Problem mit mir. Die ist, glaube ich, echt so ein bisschen so, dass sie halt sagen, naja, ist halt so ein Tobias, aber schon okay. Wenn er nett ist, ist okay. So, ne? Und das heißt, tatsächlich sind die Leute, die mich dann am Ende des Tages fronten, großenteils Leute, die wirklich eigentlich aus meiner Kohorte sozusagen eigentlich kommen. Ja. Und das sind, glaube ich, großenteils die Männer, die sind eher so 10 Jahre jünger als ich, also so Anfang, Mitte 20. Und die haben ein großes Problem damit, wenn jemand Rap macht, der nicht, und ich verstehe das auch, weil ich war selber so. Ja? Also so mit Anfang Mitte 20 konntest du mir Blumentopf oder Dendemann oder so nicht kommen, ja, weil fand ich halt irgendwie scheiße. Ich wollte irgendwie, es muss auf die Fresse gehen und so. Und deshalb, ich fühle das schon, ja. Nur wird man ja auch, sag ich mal, ein bisschen älter, so wie ich irgendwann. Und finde das heute eher so ein bisschen, also ich finde das von mir damals eher unreflektiert. Also was war mein Problem mit Blumentopf? Ja? Also was macht Blumentopf an meinem Leben schlechter? Mhm. Nichts, ja. Da ist irgendwas anderes, ja.
Sie sind einfach da.
Genau, und im Endeffekt sind ja Blumentopf auch gewesen wie ich. Ja. Ich nehme Blumentopf zum Beispiel, ich muss sagen, ich kenne die mittlerweile auch alle, die sind auch nett und so. Aber ich hatte so eine Entwicklung mit Blumentopf auch, dass ich die am Anfang ganz toll fand, ja, weil die waren ja wie ich, nur halt ein paar Jahre älter. Dann habe ich mich so von ihnen gelöst und habe irgendwie so einen komischen Spleen entwickelt, so einen Männer-Spleen, dass ich irgendwie... Ja, dass jetzt der harten Welt Rechnung getragen werden muss und so. Und dann wird man ganz zynisch und steht über den Dingen und alles ist rough und diese Dad-Humor, diese 40-jährigen Männer, das sind alles Trottel und man grenzt sich da so ab und so. Das ist, ich will es nicht so böse sagen, aber das ist natürlich irgend so ein postpubertäres, maskulinistisches Gelaber am Ende des Tages. Also da muss man sich halt irgendwann von lösen. Du kannst nicht dein ganzes Leben als Zyniker rumlaufen und sagen, ich will nur Musik hören, wo es darum geht, die Welt ist kacke. So, ja, das kannst du natürlich machen, meinetwegen, aber mach das mal mit 40 noch, dann bist du halt ein verbitterter, alter Drecksack, so, ne? Mit dem niemand was zu tun haben will. Und das ist ja erstaunlich, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Entwicklung durchgemacht hat, ne? Sondern du siehst das ja auch, nimm mal Yesin, ja? Das ist ein Künstler, den ich sehr krass feier und auch persönlich mag und so. Und Yesin war ja auch auf einem sehr zynischen Anti-Level und ist ja auch, kann das ja auch immer noch heute sehr gut, ja? Aber er hat ja auch ein Album gemacht, wo er mal raustritt aus dieser Rolle und sagt, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich für ein Leben führen? Ja? Und wer will ich eigentlich sein? Ja? Und will ich mein ganzes Leben dieses intellektuelle Arschloch sein? Ja? Und ich will sagen, dass ich dasselbe, ich habe das auch gemacht, ne? Das fiel nur nicht so viel auf, weil ich halt nicht bekannt war. Ja? Aber wenn du meine alten EPs, so der Ego oder sowas wie mein erstes Soloalbum, Yo, Hip-Hop hat mein Leben zerstört, auch bis in Übertreib nicht deine Rolle rein noch. Ich will das nicht total verurteilen, ja. Mhm. Das ist einfach, ich habe diese Entwicklung auch gemacht und das ist auch in Ordnung. Nur sobald du mich frontest, kriegst du halt was zurück. Punkt. Und diese Sachen bei Mittelschicht Manners ist, du kannst mich fronten, ja. Aber ich denk so, Bro, du bist halt wie ich vor 10 Jahren. Du wirst mich nicht überraschen damit. Also deine Meinung ist weder überraschend noch krass und mir ist klar, dass du das nicht gut findest, was ich mache und ich habe auch kein Problem. Du musst das auch nicht gut finden. Ja? Du kannst einfach sagen, use, whack, Punkt. Ja? Und ich fände das auch ehrlich, wenn mal jemand kommen würde und sagen würde, und das, ich, mein Lieblingsdiss an mich, ja, wo ich sage, ich finde ihn okay und es ist geil. Jemand hat unter meinem Video mal kommentiert, wie immer, leider whack. Ja, wo ich so denke, ich fühle das, weil ja. Ich so denke, klar, das ist Musik, du musst es fühlen, der fühlt es nicht, der hört es, findet es scheiße, findet es wack, findet mich peinlich, okay, gut, ja, weiß nicht, warum du das
deine Meinung,
keine Reibung, so. So gerne. Was mich nervt, ist, dass dann halt so, da kommen dann halt so Mittelschicht-Männers, die halt einfach so sind wie ich vor 10 Jahren, wo ich so denke, ach komm, Junge, überwinde deine sexuelle Frustration und deine Frustration mit deinem Job und so und lass das nicht an mir aus, ich kann da nichts dafür, so. Die dann versuchen wollen zu erklären, warum sie mich scheiße finden. Und ich sag so, Bro, schreib doch einfach, es ist swag. Deine Erklärung lässt einfach tief in deine eigenen Probleme blicken und da geht's nicht um mich. Ja, du interpretierst irgendwas da rein, was da nicht ist. Ja, also die ganzen Kritiken, die ich in dem Song sage, ja, die sind alle, die sagen alle mehr. Das klingt abgedroschen, aber die sagen wirklich sehr viel über die Leute, die es schreiben. Ja, ich habe es heute wieder gelesen über meinen neuen Song. Ich fand ja Juse immer gut, aber das ist alles nur noch weinerliche Beta-Mann-Musik. Wo ich mir so denke, oh, Beta-Mann, da sind wir richtig schön im Alpha-Beta-Fascho-Dings drin. Ne? Das ist eine klassische, aus soziologischer Sicht, einfach so klassische toxische Maskulinität, ja, die dieser Mann angenommen hat. Wahrscheinlich ohne zu merken, dass die ihm schaden wird. Ne? Also der Witz ja bei Toxic Masculinity, was viele Leute nicht verstehen, ist, das ist kein feministischer Begriff. Das ist kein Begriff, der sagt, hey, lass jetzt mal die Frauen an die Macht oder so, sondern es geht darum, wie Männer durch ihre eigene Toxic Masculinity sozusagen sich selber schaden. Ja? Niemand ist so gut darin, sich selber zu schaden wie junge Männer. Männer zwischen 18 und 28 sind die Könige darin, sich selber zu schaden. Ja? Absolut.
Ab Donnerstag bin ich raus. Dann bin ich 29, dann schade ich mir. Ab dem Zeitpunkt schade ich mir.
Jeder schadet sich natürlich immer weiter. Aber ich meine, das beste Beispiel, das simpelste Beispiel der Geschichte ist, ja, was macht man mit jungen Männern? Was macht man mit denen? Die schickt man in den Krieg.
Schickt man in den Krieg.
Genau. Ja. Warum? Weil die Nerven zu Hause. Kannst du gut, da gibt's große Studien. Ja, das ist wirklich, also zum Teil wurden Kriege in der Vergangenheit geführt, um dieses Problem des jungen Mannes zu lösen. Ja, mit leeren Worten wie Ehre oder irgendeinem Schwachsinn wurden die dann in irgendeinen Krieg gegen irgendwelche anderen jungen Männer geschickt, haben sie sich gegenseitig totschlagen lassen. Das klingt so banal, aber da gibt es wirklich Historiker, die dazu forschen. Ne? Also zum Beispiel gibt es die Theorie, dass die Briten diese ganzen Kolonialkriege, die geführt haben zum Teil, die waren dazu da, diesen jungen Männern Aufgaben zu geben. Ja, junge Männer sind dumm, die kannst du mit so Gelaber leicht einlullen, ja, haben wenig zu verlieren, ja, die wollen Abenteuer, die wollen sich messen, ja, und du schickst die ja in irgendwelche Sachen rein, von denen sie nicht wissen, was sie tun. Und das geht dir bis heute, ja. Also ich meine, du hast das bis heute in den USA, gehen sehr viele junge Männer zum Militär, ja. Und die sind sich ganz sicher, jeder von denen ist sich ganz, ganz, ganz sicher, dass er ein starker Mann ist und alles aushält, ja. Und die gehen zum Militär und jeder Zehnte oder jeder Fünfte von denen kommt traumatisiert zurück. Aus Irak, aus Afghanistan, ne? Und dann, da haben sie eine Selbstmordrate hoch. Und da kann man sagen, da holt User aber weit aus. Aber das ist alles ein Problem. Das ist alles ein Problem, dass du sagst, hier, guck mal da, hier wirst du zum Mann, da kannst du dich beweisen, wo ich sage, da wirst du nicht zum Mann. Da holst du dir ein posttraumatisches Syndrom, weil egal wie hart du dich hältst, ja, und egal was für ein Arschloch du bist, deine Psyche ist gar nicht korrumpierbar. Du kannst, über deine Psyche bestimmst du gar nicht. Ja, also das heißt, wenn du neben dir eine Bombe detoniert und du denkst, ich bin tough, ich halte das aus, ja, und dann liegst du auf einmal wach, wenn du wieder zu Hause bist, ja, und merkst, kannst nicht mehr schlafen und wenn nur eine Tür zufällt, wirst du verrückt und dann denkst du, aber ich bin doch so ein tougher Mann, wo ich sage, du bist kein tougher Mann, du bist ein Mensch, das heißt, deine Psyche ist nicht tougher, nur weil du denkst, du bist tough. Klar kannst du...
Spätestens da zerbricht dann ja auch so das Kartenhaus. Also spätestens ab dem Zeitpunkt gibt's dann dieses Narrativ, wo dann der geschundene Jugendliche, der dann kein Jugendlicher mehr ist, weil er zum Mann geworden ist, warum auch immer er das beim Militär gemacht hat, wo es sehr weird ist, wenn man da zum Mann gemacht wird, aber das ist ein anderes Thema. Und dann kommt er zurück und erkennt quasi die Tiefe seines Charakters oder seiner Angreifbarkeit für seine Zukunft. Und ich finde dieses Narrativ so schlimm. Also das ist ja auch Teil von US-Filmen ganz oft. Dann kommt wer zurück und der ist Kriegsveteran und dann gibt's irgendwelche Problemchen und dann wird dieses Narrativ funktioniert halt nur, weil es diese Kriege gibt und weil es die Leute gibt, die sie anzetteln und weil es oft Jugendliche gibt, die nichts mit sich anzufangen wissen.
Naja, und weil sie natürlich dieser Drang halt, ein Mann zu werden. Und das, der lustigerweise geht der erste Rambo-Film genau um dieses Problem. Rambo ist nämlich eigentlich eine traumatisierte Figur, die nicht keinen Anschluss mehr findet. Aber das geht jetzt wirklich ein bisschen weit. Bei diesen Sachen, weißt du, wenn ich dann lese, dass halt irgendwie so ein Allmann schreibt, um News zu hören, bin ich nicht deutsch genug, dann denke ich mir so, ja, das ist halt ein... Du hast halt, also Deutsch sein oder so ist ja nichts, worauf man stolz ist oder nicht. Das ist halt meine Staatsbürgerschaft und wahrscheinlich auch seine oder zumindest das ist halt, dann denke ich mir so, ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst mit Deutsch halt nicht hart, ja, nicht toxisch so. Mhm. Und dann sage ich, ja, das ist, aber dass du das, also, dass deine eigene Identität so zu einem Problem, also das Problem ist von diesen Männern, die sozusagen, über die ich da rede, das sind ja Männer, die sind wie ich, ja, also formell, also das sind irgendwelche Leute, meistens sogar irgendwelche Leute mit Abitur, die dann irgendwas machen und die sich einfach in ihrer Männlichkeit irgendwie gekränkt fühlen, wenn jemand wie ich etwas in ihren Augen, wie dieser Typ das heute geschrieben hat, Beta-Mann-mäßiges mache. Dieses Alpha-Beta-Ding ist super toxisch, super dumm auch, weil ich so denke, abgesehen davon, dass die Nazis das schon gemacht haben, ist das halt auch eine absurde Welt, weil in dieser Welt wäre jetzt zum Beispiel ja jemand wie Einstein ein Beta-Mann, weil er, also so, in deren Welt, ja, der ist auch jemand, der hat gesagt, oh, hier werden Leute umgebracht, ich kämpfe jetzt nicht, ich fliehe jetzt, ja, das ist voll die Beta-Variante, wo ich so denke, Einstein ist kein Beta-Mann. es gibt gar keine Beta-Männer. Es gibt einfach Leute, die haben Skills und die haben keine. Und die Leute, die sich auf diese Erzählung einlassen, schaden sich, wie gesagt, selber. Vor allem, wenn sie selber das Narrativ haben, ich bin ein Alpha-Mann, ja. Dann es wird sicher sehr schwer, damit umzugehen zu sein, dass sie natürlich das nicht sind. Also du bist ja nicht was Allround-Genie, Universal-Genie, du kannst das, sondern wie jeder jüngere Mensch wirst du damit leben müssen, dass du in einen Job kommst und das nicht kannst, ja, dass du Limitationen hast, dass es immer Leute geben wird, die besser sind als du. Und gerade wenn du dazu neigst, so einen Schwachsinn zu glauben, bist du halt auch noch eher dumm. Das heißt, deine Wahrscheinlichkeit, sozusagen das Anspruch und Wirklichkeit sehr krass auseinanderdriften werden, ist sehr hoch. Ja? Und das ist das Problem. Also bei Toxic Masculinity nochmal, da geht es um das Problem von Männern und nicht um von Problemen von alten, ne, irgendwelchen alten Männern, die in Frieden gemacht haben oder von irgendwelchen jungen Frauen, dass diese jungen Männer für diese Leute ein Problem werden, sondern die sind in erster Linie ein Problem für sich selbst. Und darum geht's auf eine gewisse Weise in diesem Song auch. Ja, darum ging's in dem ersten Männer-Song, den ich gemacht habe, auch. Und in diesem Song geht's auch wieder darum. Ja, so, was ist denn dein großes Problem damit? Also wenn jemand einen lustigen Song macht, also das trifft ja nicht nur mich, ne? Das trifft ja große Stars. Casper hat das ja jahrelang, der hat ja auch darunter gelitten, dass ihm das vorgeworfen wurde. Wo ich mir so denke, niemand, der Casper das vorgeworfen hat, annähernd die Skills. Casper hat 3 Klassiker-Alben gemacht auf Deutsch, im Deutsch-Rap-Bereich. Keiner von, der ihm jemals einen Vorwurf gemacht hat, kann annähernd mit dem ficken. Der ist allem so weit überlegen, musikalisch, lyrisch, stimmlich, styletechnisch, das ist, worüber reden die? Das ist so, wie wenn irgendein Drittligaspieler kommt und sagt, Messi ist ja aber so ein Zwerg, ja? Der ist klein und der ist so schweigsam, der ist still, der ist ein Loser. Und ich sag, Alter, du kannst nicht mal mit Messi in einem Raum stehen, du Null. So. Wenn du gegen Messi Fußball spielen würdest, könnte man dich 11 von dir auf dieses Feld stellen und Messi würde euch 10-0 wegfegen. So, worüber redest du? Mit wem? Über wen redest du, Alter? Du nichts. So, und das ist halt wirklich ein Problem. Dieses Männer, dieses Penisproblem haben, dass sie nicht damit klarkommen, nicht die Eins zu sein. Und dann reden sie sich auch noch ein, sie seien. Ach. Und das hat natürlich auch...
Einer, der das auch sehr, sehr schön... Ich unterbreche dich total ungern, weil ich das total spannend finde und ich merke auch, dass spreche ich jetzt mal ganz für mich, dass ich das auch sehr schön finde, das mal so zu hören, weil das tatsächlich ist jetzt nicht so das Daily-Thema in Gesprächen miteinander, egal mit wem du sprichst. Jemand, der das auch sehr schön gemacht hat oder sehr schön für sich interpretiert hat und erzählt hat, ist... der liebe Falk, den man ja auch von Diltily kennt, der in der Podcast-Folge davor, also vor der, die wir jetzt gerade hier aufnehmen, auch bei mir war und der das auch sehr, sehr schön erzählt hat. Sein Album Bitter sei hier nochmal empfohlen. Hast du das zufälligerweise gehört und weißt du...
Nee, leider nicht. Ich weiß aber, dass Falk... ich kenne ihn nicht sonderlich gut. Also ich habe ihn mal interviewt auf dem Splash für Diltily. Und ich weiß aber, dass er eine krasse Entwicklung gemacht hat und ich kenne sein Album. Also er hat mir sein Album geschickt, weil ich daraus auch Sachen für die Sendung und ich habe mir das angehört. Und da hört man sehr gut, dass er diese Entwicklung gemacht hat, dass er auf der anderen Seite aber auch noch sehr damit hadert, spüre ich so in der Musik. Also
ja,
er ist natürlich auch,
glaube ich... Da merkt man dann vielleicht auch den Altersunterschied bei euch.
Der ist, wie alt ist der? Anfang 20? Mitte 20?
Ja, der dürfte, ich glaube... Falk ist 27. Ich glaube,
bin 38. Also der ist ja auch 10 Jahre jünger als ich. Also ich habe ja damit auch gehadert. Weißt du, man muss ja so ganz klar sagen, dass natürlich ich auch. Und ich meine, das Problem ist ja größer als Rap. Das hat ja Rap nicht erfunden, dieses Ding, sondern im Prinzip basiert die Hälfte aller Hollywood-Filme auf sowas. Ja? Also das Problem ist, sag ich mal, sehr viel tiefer verankert und ich weiß auch nicht, inwiefern dieses Messen und Ellenbogen und so nicht auch wichtig ist für jüngere Männer. Ich will das denen gar nicht nehmen. Ja, also für mich war das wichtig, halt dann da eine Möglichkeit. Also es gibt ja Möglichkeiten, da sind wir dann jetzt abschließend beim wirklich großen Punkt, dass ich sage, man hat vielleicht einfach mit Anfang 20 mehr diesen Drang, sich die Ellenbogen auszufahren, sich zu messen. Ich denke nur, dass man weggehen sollte von so ideologischer Scheiße, sondern halt sagen, hey, dann, es gibt doch geile Möglichkeiten. Battle Rap ist für mich das die beste Möglichkeit. Weil es eben nicht so ein komisches, reiner Unterdrückungsmechanismus ist, sondern weil du dich ehrlich nach Competition stellen musst. Ja? Und du wirst im Battle Rap sehr früh oder merken, ob du gut bist oder nicht. Genauso im Fußball. Und da sind wir wieder beim Fußball dann. Welche wichtige Rolle eigentlich Fußball hat. Dass du da sozusagen reingehen kannst, ohne dich selber kaputt zu machen. Und sozusagen das ausleben, was du eigentlich ausleben willst, ohne dich kaputt zu machen. Ja? Du hast diese Aggressionen gegen andere Männer. Und dann bring sie auf den Platz, bring sie in den Boxring, bring sie in Dilteli rein, ja. Und da sind sie auch gut aufgehoben und da machen sie auch Spaß und da können sie produktiv sein, ja. Aber dieses komische, so dieser, ich habe jetzt kurz im Spiegelartikel gelesen, da war von dem soldatischen Mann die Rede, ja. Das ist zum Scheitern verurteilt. Und jeder Mann, also selbst viele von denen, muss man sagen, werden ja vernünftig, sobald sie Kinder kriegen, ne? Und sehen, verheiratet sind und Kinder kriegen und sehen, die Welt ist nicht Militär, ja, und ordentlich und oben und unten und treten und immer Ellenbogen. Und spätestens mit 30 denkst du auch so, ach, jetzt lasst mich langweilig. Doch mal in Ruhe, ja. So, dieses ständige Schwanzvergleich, irgendwann sagst du was, das bringt doch auch nichts. Also, das führt ja zu nichts. Du gewinnst damit ja nichts. So. Ja, wenn du Karriere machen willst, machst du ja nicht Karriere. Das ist ja das Schlimme, dass so Kollegen oder so, dass so suggerieren, dass du so ein Alpha-Mann sein müsstest, um Karriere zu machen, musst du kreativ sein, intelligent sein, empathisch sein, sicherlich auch durchsetzungsfähig, ja, aber du musst erstmal was drauf haben. Die Ellbogen alleine bringen dich nirgendwo hin. So, das ist halt das Problem. Das ist ja das Absurde, das Künstler, ja. Der Grund, warum diese Künstler, die von Alpha reden, ja, und damit meine ich ja nicht nur ihn, es gibt ja sogar Leute, die haben das im Namen, ja. Der Witz ist ja, die sind ja erfolgreich, weil sie kreativ sind. Das ist ja das Absurde, wo man so denkt, hey, du hast dich mit der unhärtesten Sache, die es gibt, nämlich kreativ zu sein, hast du deine größten Erfolge eingefahren.
Wo du jetzt bist.
Genau. Ja, genau, also aber du predigst...
Selber hochkatapultiert.
Genau, aber du predigst so ein komisches... Das war nicht deine Toxic Masculinity, die dich erfolgreich gemacht hat, sondern im Zweifel war es deine Kreativität, deine Intelligenz, dein Willen, ja, und solche Sachen, das war nicht, weil du der Härteste bist, sondern weil du ausnehmend talentiert bist. Ja? Und das ist einfach nur traurig für mich jetzt als Enddreißiger, das mit anzusehen, wie halt so Männer so sind. Und trotzdem müssen sie damit rechnen, dass auch in mir der toxische Mann immer noch ist und dass ich immer gegen sie zurückschießen werde, wenn jemand kommt. Das ist auch einfach immer noch in mir. Und Mittelschichtmänner, das ist klar, auch da freue ich mich auch diebisch, wenn irgendwelche Leute das hören und sich darin wiedererkennen. Und dann sage ich, ja, dann geh doch fick dich. Weil das bleibt nämlich, ne? Also dass die Leute denken immer, weil ich so das reflektiere oder dann, dass du irgendwie mich anficken kannst. Nee. Ich sage jetzt mal, ein reflektierter Mann zu sein, heißt nicht, dass man nicht anficken kann, weil ich bin so reflektiert, um zu wissen, dass du Leuten das nicht geben darfst. Ja? Und ich mache das nicht aus einer Ideologie, dass ich sage, meine Ehre zu verteidigen oder irgendwie sowas, sondern ich weiß einfach, naja, das ist die einzige Sprache, die diese Leute sprechen und das weiß ich. Ey, ich bin ja Hip-Hop-Szene seit 20 Jahren. Was denken die, mit was ich bisher schon konfrontiert war? Denken die, so ein paar Internet-Kommentare sind das Härteste, was ich bisher abgekommen bin? Digga, ich war früher auf Jams, wo die in Prügeleien geendet sind, wo du den Leuten, mit denen du ein Problem hast, Auge in Auge standest und nicht da irgendwo auf der Tastatur. Das ist doch alles Kinderkram.
Lächerlich. Ja. Das ist einfach irgendwie ein Level, das die noch nicht erreicht haben, du aber schon. Und sie versuchen es aber trotzdem, Competition auf dem gleichen Level. Und das führt immer zu diesen Schlägen von unten nach oben, die halt einfach nicht treffen.
Das ist, das Traurige ist, dass es natürlich schon ein bisschen trifft, ne? Also wenn es mich jetzt, da muss ich ja auch ehrlich sein, wenn es mich nicht treffen würde, hätte ich ja einen Song wie Mittelschichtmänner nicht gemacht. Also es geht mir ja schon auf den Sack, ja. Das ist immer
aber,
wieder.
Aber es fasst dich jetzt nicht so tief an, dass du dich in deiner, weiß ich nicht, von mir aus auch Männlichkeit oder in deiner Ehre oder du, dass du jetzt als Justus im Endeffekt sagst, ey, pff, das hat mich jetzt emotional getroffen, sondern es geht dann mehr darum, um die Rap-Persona, wie man so schön sagt.
Es geht mehr einfach darum, wie einem Sachen auf den Nerv gehen, wo man so denkt, Leute, das ist eher so wie auch bei eine kleine Frage, weißt du, so, ich sag jetzt mal, diese Querdenker, die greifen ja mich nicht in meiner tiefen Person an, ja, sondern man guckt das einfach an und man wird irgendwie wütend oder traurig und denkt, wie kann man so
Kreis. Und dann stellt man sich automatisch die Frage, hast du Gase eingeatmet? Diese Frage ist grundsätzlich erstmal bei jeder Corona-Demo und bei jeder Querdenker-Demo angebracht. Das finde ich auch für Phoenix, für N24, für wie sie alle heißen. Das wäre eine schöne Frage für den Zwischenkommentar. Hast du Gase eingeatmet? Wer diese Anspielung nicht versteht, soll bitte eine kleine Frage von Yuzuyu hören. Wie gesagt, ich unterbreche uns sehr ungern und wegen mir könnte das Ganze ja auch noch 2 Stunden weitergehen. Nichtsdestotrotz, die Unterbrechungen zugegebenermaßen beim Internet werden etwas intensiver oder waren es jetzt auch schon. Ich habe zum Abschluss noch 2 wichtige Fragen. Eine stelle ich jedem. Und dann kommen wir wieder zurück zum Fußball, denn ich möchte ganz gerne von dir wissen, wer ist für dich ganz, ganz persönlich der beste Fußballer, den es gab?
Das ist, also wenn man jetzt allgemein antworten müsste, wäre es Maradona, aber einfach nur, weil Maradona Dinge getan hat, die nicht gehen. Also du kannst, was der bei Neapel für Tore geschossen hat, das geht, das funktioniert, das kann man nicht wiederholen, ja. Und auch, man muss ja auch klar sagen, Maradona hatte wenige gute Jahre, die in Erinnerung bleiben, und viele schwierige Jahre. Das ist aber natürlich eine langweilige Antwort. Das heißt, man müsste es ja eher emotional dann sehen. Also jemand, der definitiv nicht der beste Fußballer ist.
Es ist so lustig, weil genau diesen Grind, den du gerade hast, also genau diese Überlegung, erst zu sagen, eigentlich müsste man ja X sagen, aber ich persönlich würde jetzt das sagen, ist die wirklich die wunderbarste Antwort. Ich finde das immer schön, weil da ergeben sich immer zwei Antworten. Also der eine sagt Ronaldinho und Ennard Steeds zum Beispiel, der legendäre Spieler vom MSV Duisburg, so hat der liebe Falk das beantwortet. Und beide Antworten sind total legitim. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Für mich sind emotional auch andere Spieler die besten Spieler, weil ich als 10-Jähriger deren Bravo-Sport-Poster an der Wand hatte. Ich kann aber über Maradona nicht als aktiven Fußballer reden, weil ich ihn nicht habe spielen sehen. Aber trotzdem kann ich das anerkennen.
Ja, aber du kannst es ja angucken, was er gemacht hat, und denken, das geht nicht. Also ich muss sagen, ich nenne jetzt einfach ein paar Namen, ist mir egal. Also Freddy Bobic war sicher mein allererster, wo ich so Fan war, als jemand, der sich nicht auskennt. Ich finde, der macht auch jetzt einen guten Job bei Eintracht Frankfurt. So, beeindruckend.
Das kann man
so
sagen, ja.
Ich fand den irgendwie der wirkte bodenständig, also fand ich cool. Ein zweiter Fußballer, und aktuell, das war so der aus meiner Vergangenheit, aktuell der beste Spieler, den es gibt, ist Nils Petersen vom SC Freiburg. Einfach alles an dem ist irgendwie geil. Der ist so ein geil gestellter Typ, wa? Du musst dir mal überlegen, der Typ kommt klar damit, dass er Joker ist, obwohl er hands down der beste Stürmer in seinem Verein ist. Wer soll denn besser sein? Höhler? Nein.
Nein. Also Petersen ist einfach der klassische Knipser, ja, den man früher schon in der Kreisliga auf die 9 gestellt hat, der die hohen Bälle genommen hat, der sich aber auch gedreht hat, der irgendwie schon so ein bisschen mehr wusste als alle anderen, wie man es denn dann auf dem Feld macht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin da voll bei dir, ich habe immer das Gefühl, wenn Petersen auf dem Platz steht, früher in der Kreisliga hat man immer gesagt, stell da 2 hin. Ja, der wurde immer gedoppelt, weil entweder war das der Schnelle oder der Große. Die beiden wurden gedoppelt.
Und aus dieser Sicht muss ich sagen, ich mag ihn am liebsten. Er ist ja auch so geil, gibt dann so, seine Interviews sind halt auch immer wieder Killer, so.
Knochentrocken
einfach. So knochentrocken, aber sagt, also spittet halt so Truth, die man eigentlich im Profifußball nicht spittet, so.
Aber das sind doch super Angebote, das sind doch super Antworten. Ja. Das ist doch perfekt. Außer du willst dich jetzt noch weiter festlegen.
Nee. So.
Und die zweite Antwort, oder die zweite Frage, die ich dir ganz gerne stellen möchte. Du hast jetzt so lange dich in allen möglichen Bubbles, um die Begrifflichkeit einfach nochmal weiter zu verwenden, im Hip-Hop bewegt. Gibt es für dich aktuellen Künstler, den du einfach, ich weiß, das Wort ist böse so, aber den du einfach für sehr underrated hältst, der nicht seinen Hack bekommt aktuell, den du empfehlen möchtest, weil du das ihm hart gönnst?
Weil der nicht seinen Hack bekommt. Das ist halt so. Also die Leute, die ich wirklich gut finde.
Die Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, ich gebe eigentlich da immer dieselben Antworten auf diese Frage. Wurde ich jetzt auch gerade wieder auf Insta gefragt. OG Kimo ist der beste deutsche Rapper, aber er ist mit Sicherheit weit davon entfernt, der Bestverdienste zu sein, denke ich. Was unberechtigt ist, weil es im Gangster-Rap niemanden gibt, den ich jetzt so besser fände als ihn. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich, dass Döll nicht unterschätzt, aber dass Döll auf jeden Fall jemand ist, der eine Emotionalität in die Musik bringen kann, die echt viel wert ist. Und Döll ist ja eher so auf meiner Größe so, und das ist ja nun nicht so groß.
Den lieben Döll würde ich auch gerne hier begrüßen. Also sollte er durch irgendwelche kuriosen Zufälle diesen Podcast hören, antworte mal bei Instagram.
Da müsste ja ein Darmstadt 98-Fan sein.
Ja, stimmt, das könnte ungefähr hinkommen. Vielleicht kriegt man ihn darüber. Nein, ich glaube nicht. Aber also das wäre auf jeden Fall auch schön, den irgendwann hier bei Fuppes und Rap begrüßen zu dürfen. Lieber Yuzuyu, ich danke dir für 2 Stunden, die wir jetzt mittlerweile miteinander aufgenommen haben. Das kommt ungefähr hin. Und wir machen jetzt mal den obligatorischen Punkt dahinter. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, wünsche dir noch einen schönen Abend und hoffe, dass wir bald, also wir hören ja viel mehr in nächster Zeit, weil monatlich jetzt ein neuer Yuzuyu-Track rauskommt im gesamten Jahr 2020 oder bis Sommer, ne?
Bis August.
2021 natürlich. Also bis August 2021 kommt jeden Monat ein Yuzuyu-Song. Reinhören, wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten, wie gesagt, bleibt mir nur Tschüss zu sagen und vielen Dank.
Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de